Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins: volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil? Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf tradegate.direct.
Und das grande Finale der Big Show 742. Zunächst mit Jürgen Schmieder. Kurze Cameo vom Eishockey-Pond von Heiko Ulderb. Danach die NBA mit Sepp Dumitru. The Remains of the Week. Und, habe ich Week gesagt? The Week, selbstverständlich. Und hinten raus noch Tennis und Werder Bremen mit Klaus Bellstedt und Paul Häuser. Und Tennis und Tennis und Tennis ganz am Ende mit Niki Geuer und Dennis Heinemann. Und Paolo Pantera, also Paul Häuser. Big Show 742 und es geht weiter mit
742.
Ja, was soll ich dir sagen? 742.
Wir wollten noch bei 100 aufhören.
Wir wollten bei 100 aufhören, aber du warst bei den ersten 100 gar nicht dabei.
Übrigens, 2000, ja, wann kam ich dazu? Irgendwann um diesen Dreh, oder? 2013? Ja, nee, 2011. Ja. Wie lange kennen wir uns?
Ja. 15 Jahre. Ja, wahrscheinlich 12, 15 Jahre. Aber kannten wir Heiko auch schon, der jetzt über den Pond mit uns, über den großen Pond mit uns verbunden ist. Moin, Heiko.
Moin, warte mal ganz kurz. Kann ich das überhaupt drehen hier, das Video?
Ja, es ist egal. Wir sehen dich auch hochkant. Also, wenn ja, ich das mal kurz so beschreiben darf.
So ein Outfit kann nur Heiko tragen und es schaut nur an Heiko geil aus.
Ich sitze hier im Auto. Ich habe die Schuhe an. Warte mal. Nee, sieht man das? Scheiße, sieht man ja gar nicht.
Man muss das jetzt mal beschreiben. Also
aber so.
Mütze, eine Eishockey-Mütze, Edmund Oilers.
Lake Placid,
natürlich Olympia. Dann hat er eine Sonnenbrille auf, mit der eigentlich nur Audrey Hepburn am Pool in Beverly Hilton sitzen darf. Einen Schal, der nicht so ganz Arafat ist, weil das ist jetzt uncool. Deswegen hat er einen anderen Schal an. Dann ein Oilers-Hoodie. Drüber genau. Aber natürlich
eine Weste.
Irgendwie so eine Jack Wolfskin Polunder Weste, eine Pluderweste. Und jetzt brauchen wir die Hose. Ich habe die Hose noch nicht gesehen.
Ja, warte mal.
Ja, natürlich. Neonrote.
Nee, orange.
Die Po-Button betonende Skihose und dazu ja. Kufen in der gleichen Farbe wie die Hose. Also, Leute, also was ihr euch vorstellt gerade, ist es richtig.
Ja, nee, also ich wollte nur sagen, es sind minus 5 Grad, aber Windchill ist minus 15, deshalb die Weste. Ich wollte auch nur sagen, ich wollte nur mal kurz reinklingeln, weil ich sage, ich kann heute nicht länger bleiben, aber wollte mich bei euch für ein tolles Jahr bedanken, auch bei den Hörerinnen und Hörern. Aber es ist leider so, das ist hier höhere Gewalt, wenn mein Sohn mich fragt, ob wir trotzdem gefühlten minus 15 Grad auf den Teich und gehen können und Eishockey spielen. Das ist, als wenn Jürgen mich in New York fragt, kommst du mit ins House of Yes? Oder wenn Katie mich darum bittet, ihr unauffällig ins Schlafzimmer zu folgen. Das ist höhere Gewalt, da kann man nichts machen. Da bin ich wie hypnotisiert.
Also, ein Mensch, der so gekleidet, mit so einer Laune, jetzt macht, was er macht, der kann nicht mit uns reden. Den muss man jetzt machen lassen, was immer er tut.
Also, in diesem Sinne, wie die Hockey-Tore stehen, ihr seht es, glaube ich, da ist Ryan ist schon da mit seinem UNC-Shirt. Hier sind die Hockey-Tore. Jetzt geht's los. Und in diesem Sinne, guten Rutsch. Wir hören uns im nächsten Jahr und dann starten wir richtig durch. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao.
Er rutscht ja wortwörtlich. Das ist ja unfassbar. Ja, ja.
Und ich bin weg. Ciao.
Ja.
Frohes Neues.
Großartig.
Frohes Neues, Heiko. Immer, wenn du denkst, du hast alles gesehen, kommt Ulderb um die Ecke.
Da kommt Ulderb um die Ecke. Weißt du, was ich mich frage? Ob Ulderb auf seinem feudalen Auto Winterreifen dann drauf hat? Weil du wirst da keine brauchen in Los Angeles.
Jetzt kommt das Ding, weißt du, was ich in meinem Auto habe? Schneeketten
hast du?
Okay. Weil wenn du hier 2 Stunden nördlich fährst, zurzeit bist du in Ecke. Du bist im Skigebiet. Und das Witzige ist, in den Wintermonaten, also irgendwie, ich glaube sogar Mitte November bis kommst du an dem Checkpoint nur vorbei, wenn du nachweist, dass du Schneeketten im Auto hast.
Aha.
Okay. Also da gibt es einen Checkpoint und die schauen einfach, du musst einfach nur die Schneekette hochhalten und weiter geht's, weil die sagen, es kann halt über Nacht einmal 2 Meter schneien. Und dann wollen wir dich, Touri-Vollidioten, nicht bei uns in Mammoth oder irgendwas haben und du hast keine Schneeketten dabei. Und glaubst du es nicht, letztes Jahr, nee, dieses Jahr noch, im Februar, sind wir festgesteckt in Mammoth und haben die Ketten gebraucht.
Ja, okay. Schön, dass ihr dabei seid. Never
Slows in California.
Für die heckgetriebene Corvette, mit denen Schwedes unterwegs sind. Herrlich. Also, Jürgen hat mich ein kleines bisschen gebrieft und zwar wird schon bald, nein, es wird wahrscheinlich bevor die Big Show 742 online geht, wird ein Essay von Jürgen Schmieder in der Süddeutschen Zeitung erschienen sein, wo die Highlights des Sportjahres 2025 aus amerikanischer Sicht oder sagen wir so, die prägenden Momente. Wenn ich jetzt als Österreicher spreche, ist für mich völlig klar, dass der prägende Moment 2025 jener war, als Michael Gregoritsch gegen Bosnien-Herzegowina das 1:1 im Praterstadion geschossen. Das ist absolut prägend für mich absolut. Als österreichischen Sportfan. Was denkst du oder was weißt du, hat den Amerikaner bewegt, wenn es denn überhaupt den Amerikaner gibt?
Du musst ja fast bei den Österreichern bleiben, finde ich. Weil das Witzige ist, ich spiele ja jetzt in Amerika. Und ich habe ein kleines Experiment gemacht. Ich war quasi, als die Rams gestern gespielt haben bei den Falcons, die haben auswärts gespielt in Atlanta, da war ich in der Kugelhalle Cosm, die Leinwand dieser Kugel, also so ein bisschen wie Sphere in Vegas, bloß in klein. Und du kannst so tun, als wärst du wirklich im Stadion. Und diese Kugelhalle ist in Laufweite zum SoFi. Also quasi, du kannst tailgaten im SoFi, dann gehst du in diese Kugelhalle, das billigste Ticket, halte ich fest, $133, und dann kannst du so tun, als wärst du dabei. Das Interessante an der WM im Sommer ist, dass Spiele natürlich auch im Cosm gezeigt werden. Mhm. Und das Cosm könnte sich, und jetzt denk drüber nach, sich in der Bannmeile der FIFA befinden. Also bitte bringt keiner die FIFA auf die Idee, ein Tier 7 der Tickets einzuführen. Und zwar, wir haben noch 2000 Tickets. Ihr seid ja quasi im Stadion, oder? Ihr tailgatet doch, ihr macht die Party und dann geht ihr schön rüber ins Cosm, also so den Overflow Room, so wie man es aus Gerichtsberichterstattung kennt. Und dann schaut ihr euch das Spiel Österreich gegen, ich weiß gar nicht, ich habe ein Spiel für mich, glaube ich, sogar gebucht, das ich gern sehen würde von Österreichern. Aber es sind
Jordanien in San Francisco.
Ja, genau, in San Francisco. So, und da tust du quasi so, du hörst sogar den Jubel aus dem Stadion drüben quasi. Und ich glaube, das ist so ein Symbol, wie diese WM funktioniert, wie Sport funktioniert. Alles muss so ein Event sein. Du musst immer so tun, als wärst du dabei gewesen, obwohl du es gar nicht bist. Und ich glaube, das ist schon symbolisch, wo du als Österreich-Fan die Spiele schauen wirst. Also wenn du ganz ehrlich bist, sprich mit deinen 10 besten Kumpels, von denen du weißt, die sind Fans der österreichischen Nationalelf und frag die, wo die schauen werden. Und die 10 Antworten veröffentlichst du irgendwann mal, weil ich glaube, es ist lustig.
Wo gehen die hin?
Also kommen die rüber, kommen die in die USA, reisen die in die USA, organisieren die daheim was? Wie passt es mit der Sendezeit? Grillt ihr in Österreich? Seid ihr heiß auf Spiel gegen Jordanien? Also diese Fragen. Von den 10 Leuten, von denen du weißt, die freuen sich, dass Österreich bei der WM dabei ist. Und bring mir mal so ein Sample dieser Antworten.
Ich weiß, ein Kumpel, eigentlich mein bester Kumpel, der hat sich beworben für Tickets in San Francisco, ist sich aber noch nicht ganz sicher, ob er, ich meine, das ist ja natürlich mit einem unfassbaren Aufwand verbunden.
Ja,
und du kannst ja,
genau.
wenn du alle 3 Spiele der Österreicher anschauen wolltest, San Francisco, Dallas, und das letzte habe ich jetzt vergessen, Kansas City.
Ja, genau.
Du kommst ja, und das war übrigens mein, ich weiß gar nicht, mit wem ich es besprochen habe, das letzte Mal, aber du kommst ja, wenn du sagst, San Francisco ist wahrscheinlich das einzige Stadion, oder korrigiere mich bitte, aber nicht mal zu diesem Stadion, gibt es da eine Möglichkeit, öffentlich überhaupt hinzukommen?
In San Francisco, ja, das ist immer so ein bisschen einfacher, weil der BART ganz gut funktioniert und zur Not bieten sie ja, das haben sie jetzt bei der Club-WM auch gemacht, wo du sagst, von der U-Bahn-Station gibt es Shuttlebusse.
Okay.
Also okay. Du kommst öffentlich hin. Also das okay. ist ja so relativ klar. Sie wollen ja den People Mover in LA auch zum SoFi, dann bis spätestens Olympia haben. Aber also das haben sie schon recht vorbildlich, weil das haben sie bei der Club-WM probiert. Also okay. das war so okay. einer der Aspekte, wo du sagst, ach, schau mal, hier probiert die FIFA schon fürs nächste Jahr irgendwie. Dass sie sagen können, es werden die autofreien oder die wenigsten Autospiele oder keine Ahnung. Also du wirst öffentlich überall hinkommen.
Okay, weil natürlich, wenn man sagt, in Boston ist ein Spiel, es ist halt in Foxborough. Und Foxborough ist ja, was weiß ich, halbe, dreiviertel Stunde, egal, also kommt drauf an, wo man wegfährt in Boston, aber es ist eben nicht in Boston. So. Mhm. Und das SoFi ist, also ich war schon länger nicht, sehr, ich war viel zu lange nicht mehr in L.A., aber das SoFi ist ja wahrscheinlich auch nicht Downtown, wenn es überhaupt ein Downtown gäbe in L.A.
Das ist in Inglewood. Also SoFi quasi, was du dir jetzt vorstellen musst, das SoFi ist dort, wo das alte Forum war.
Ja, da war ich in mal, Inglewood. Da war ich mal. Ja,
Elton John Konzert. So, jetzt hast du in Laufweite der ganzen, also SoFi, Forum und Intuit Dome der Clippers sind jetzt alle in Laufweite und auch in Laufweite ist dieses COSM und in Laufweite sind die YouTube Studios. Also die haben quasi so einen richtigen Stadionkomplex gebaut mit Forum, Clippers und noch eine Halle, Microsoft oder wie die heißt, keine Ahnung, und das große SoFi-Stadion und Medienproduktion und alles. Also die haben da quasi aus dem Nichts in Inglewood, in fucking Inglewood, ein Sport- und Entertainment-Zentrum gebastelt. Also kannst du auch sagen, so schnell geht's, ne? Ziehen die Rams und Chargers um und 10 Jahre später hast du quasi eine neue Stadt in LA.
Naja, gut, crazy. Ich meine, man möchte nicht wissen, wie die amerikanische Arbeitsrechtssituation ist, aber wenn du überlegst, dass in New York im Winter 2009 war es, glaube ich, sowohl Shea Stadium als auch das alte Yankee Stadium abgerissen wurden und in einem Winter City Field hingestellt wurde und ein neues Yankee Stadium. Also das ist natürlich absolut, sind fast chinesische Verhältnisse, die natürlich keiner möchte, aber,
ja, aber es funktioniert. Das ja, Dach genau. News Open, ich stelle das aber und jetzt kündigen sie doch an bei News Open, sie bauen wieder um und sagen aber irgendwie für eine Milliarde bauen wir um, aber keine Sorge, es läuft alles weiter wie bisher. Also wo du sagst, ein Deutscher, wenn man es umbaut, sperrt er erstmal 2 Jahre alles.
Ja, ja. In welches Land werden die österreichischen Fans einreisen, Jürgen, nächstes Jahr?
Das ist die Frage, also weil einer meiner ältesten Kumpels ist ja von dem Fanclub der deutschen Nationalmannschaft und waren immer so stolz drauf, dass sie alles selber planen. Und er sagt, Jürgen, du glaubst es nicht, ich gehe zum ersten Mal seit 30 Jahren oder was weiß ich, seit die diese Reisen unternehmen, brauche ich ein Reisebüro. Weil wir wissen, also dein Freund ja auch schon, der weiß ja noch nicht mal, ob er Tickets hat.
Ja.
Jetzt ist aber ein halbes Jahr hin. Also ein halbes Jahr hin ist so, wo ich meinen Urlaub planen würde. Also jetzt kann er ja noch nicht mal planen, den Flug nach San Francisco. Wie komme ich da rein? Also, ob der nicht irgendwann mal sagt, pass auf, ich setze mich 2 Wochenlang am Strand in L.A. und geh ins Kosen.
Und schau es. Ja.
Weil, also mein Sohn wird kein WM-Spiel im Stadion schauen. Er hat keinen Bock drauf. Wenn ich dem aber mit seiner Freundin ein Ticket fürs Kosen gebe, geht der, glaube ich, hin. So.
Naja. Was ich auch mit meinem Kumpel diskutiert habe, der dort kein Auto haben wird, aber ich habe ihm gesagt, du für die Amerikaner, ist, wenn es heißt, okay, dann kostet das Parken, kostet $120, dann kostet das halt $120, weil es so ist. Ist das auch deine Wahrnehmung jetzt nach so vielen Jahren in den USA, dass der, sagen wir mal so, der amerikanische Sportfan, wieder kann man nicht alle über einen Kamm scheren, aber dass es eben heißt, okay, das kostet dann halt $120, so ist es halt einfach. Kommt uns wahnsinnig viel vor, aber das gehört halt zu dem ganzen Erlebnis dazu.
Es ist halt so eine Mentalität in Amerika, then don't go. Also über Ticketpreise, klar wird da debattiert und wird dann so, es gibt schon auch Texte drüber, die sich kritisch damit auseinandersetzen. Aber es ist nicht so ganz wie in Deutschland. Also es ist wirklich, es wird dann sehr analytisch aufgeschrieben, was die FIFA da macht mit Dynamic Pricing und das ist das und the common fan gets left behind. Und dann heißt es aber so, okay, this is what the state of sports is. The common fan gets left behind. The common fan pays $10 to watch it on TV. Und ich habe mir mittlerweile die amerikanische Haltung verinnerlicht, weil ich sage, was bringt es mir denn, einen Essay darüber zu schreiben, wie schlimm die Ticketpreise sind? Also das ändert ja nichts. Und der Amerikaner sagt dann, wenn ihr $500 fürs WM-Spiel Curaçao Deutschland wollt, dann geh nicht hin. I will ignore it.
Ja,
also
ja.
Da hat der Amerikaner, und ich sage, das ist ja auch die gesunde Einstellung irgendwann mal. Also statt sich dauernd aufzuregen und trotzdem nichts ändern zu können, sagt er, dann gehe ich halt nicht zu Deutschland Curaçao, ja. Wenn sie mit der Kneipe läuft, schaue ich schon. Apropos Jens, Deutschland Curaçao.
Ja,
Deutschland spielt um 13 Uhr gegen Curaçao.
Aber in der Halle
am gleichen Tag, ich würde sagen, am gleichen Tag findet der UFC-Kampfabend im Weißen Haus statt. Mit vielleicht Conor McGregor, mit vielleicht, was weiß ich. Und jetzt die ehrliche Frage, wenn du nicht Fan der deutschen Nationalmannschaft bist, welches Event wird weltweit mehr interessieren?
Ja,
also dieses
Ding, also in Amerika, in den USA ist es ja keine Frage. Das Ding im Weißen Haus. Weltweit, glaubst du nicht, dass die Soccer-Fans, also die Football-Fans, die real Football-Fans, dass die solche Nerds sind, dass sie sich eben dann auch Jordanien, Österreich oder eben Deutschland, Curaçao lieber anschauen als, also weltweit, in Amerika habe ich keinen Zweifel, dass die den UFC-Dings anschauen. Weltweit, I'm not so sure.
Absolut, aber also der Gedanke ist, die FIFA kommt für ein 5,5-Wochen-Event, was in der Aufmerksamkeitsspanne der Sportamerikaner eine Ewigkeit
viel zu lang ist. Ja, viel zu lang.
Also, und du musst halt sagen, jetzt schau mal, in der Vorrundenphase, in der Gruppenphase, finden gleichzeitig die Stanley Cup Finals statt. Gleichzeitig die NBA Finals. Also, die Frage ist dann schon, pass mal auf, an dem Tag, an dem Spiel 7 der NBA Finals sind, wird sich da einer für die 4 Gruppenspiele der WM interessieren? Also und das führt schon so zu einer Eventisierung des Sports. Also denk mal drüber nach, es sind so immer diese Einzel-Events jetzt. Sabalenka gegen Kyrgios. Jake Paul boxt gegen Anthony Joshua. Also sportlich ist egal, hauptsache du lockst die Leute vor den Fernseher. Und da glaube ich, hat die FIFA ein Problem, dass sie 5,5 Wochen die Spannung oder irgendwas hochhalten kann, im Zuge dessen, was sonst noch so passiert. Also vergesst nicht, am 4. Juli ist Unabhängigkeitstag, da feiert Trump in seinem Ballsaal. Da wäre das Achtelfinale der Amerikaner. Also stellt euch diese Inszenierung vor. Also macht es so ein bisschen Sinn, wo du sagst, boah, ihr kommt hier für 5,5 Wochen, ihr müsst erstmal die Aufmerksamkeit der Amerikaner oder der weltweiten Sportöffentlichkeit wirklich kriegen. Also früher war WM und nichts anderes, oder?
Ja, genau. WM, ja gut, früher, du musst dir überlegen, früher mal, wir hatten ja, gut, das WM war immer in Jahren, wo nur, also jetzt WM mit Winterolympischen Spielen, ist keine Konkurrenz in irgendeiner Art und Weise, aber weil es halt ein bisschen kompakter war, ich denke mir nur in den USA, gibt es da nicht so viele Expats, dass du sagst, der durchschnittliche Amerikaner interessiert sich vielleicht für die amerikanische Nationalmannschaft, aber wenn die, keine Ahnung, die Italiener spielen gegen die Brasilianer, dann sind halt tatsächlich nur Leute, die italienische oder brasilianische Verwandte haben da. Und die schaffen das, glaube ich, über 5 Wochen die Aufmerksamkeit zu halten.
Nee, ich glaube, dass du, deswegen wird die WM ein Erfolg, weil natürlich, wenn jetzt, sag mal, Österreich in San Francisco spielt und wenn du Bezug zur österreichischen Nationalelf hast und an der West Coast wohnst, ja, na, ist doch die Chance. Also wann kommen die Österreicher mal hierher? Wann ist WM-Spiel? It's an event, you go. Also das Einzel-Event wird ausverkauft sein. Und ich glaube auch, dass die Österreicher mega Stimmung da machen. Ja? Aber als Gesamtdings, 5,5 Wochen, wie das früher, weißt du, du hast doch die Gruppen analysiert und hier noch eine Geschichte und hier noch eine Geschichte und hier noch und was machen die Griechen? Und keine Ahnung. Ich glaube, das wird schwierig. Das Einzel-Event wird ein Erfolg. Die Bilder, also stell dir mal vor, 50.000 Österreicher im Stadion. So viel, aber wie viel es halt werden, also ist ja egal. Und die Stimmung wird gut sein. Und du wirst tolle Bilder schicken und wirst sagen, schau mal, die Touristen, erst waren sie am Fisherman's Wharf, dann sind sie nach Alcatraz gefahren. Also die Bilder, die heimschicken, ist ja ein toller Urlaub. Also deswegen wird die WM natürlich ein Erfolg, komischerweise.
Ja, das glaube ich auch.
This is what sports is today. Also ein Riesenevent, von dem jeder tolle Bilder für sich macht und sagt, ist doch scheißegal, dass ich 4.000 Euro jetzt bezahlt habe. Geil, dass ich dabei war. Ich glaube, das ist das Business Model.
Ja, und schade, dass Heiko nicht mehr da ist. Weil Heiko, entschuldige, hat ja im letzten Jahr ist zu Oasis gegangen.
Ja.
Ist kein Oasis-Fan, aber wollte sich's halt mal anschauen. Und war dabei im MetLife Stadium und sagt, okay, das ist mir halt so und so viele Dollars wert.
Ja. Du kaufst ein Gefühl. Also du kaufst ein Gefühl, einen Abend lang bei was Tollem dabei gewesen zu sein. Und vielleicht auch dem Bullshit der Welt ein bisschen zu entkommen, weil in einem Stadion ist halt gute Laune und da gibt es eine tolle Wurst und vielleicht schießt dein Lieblingsspieler an ein Tor. Also dieses Gefühl kaufst du dir, dass du mit 20.000 Leuten feierst. Und das hat halt im modernen Sport seinen Preis. Da gehen die Amerikaner sehr, sehr sachlich, nüchtern, pragmatisch damit um und sagen, okay, that's the price for this feeling. If you are willing and able to pay it, good. If not, then don't. Aber dann beschwer dich nicht drüber. Also ich beschwer mich doch auch nicht drüber, dass in Downtown LA ein Steak $400 kostet und ich mir das nicht leisten kann.
Nee, du gehst einfach nicht hin.
In das Wirtshaus gehe ich halt nicht. Ich gehe in mein Wirtshaus, wo ich ein Steak für 25 kriege und das auch geil schmeckt. So. Und da sagt der Amerikaner dann, ja, go what you can afford. Und do what you like. Und statt sich drüber zu beschweren, was du dir nicht leisten kannst. Also,
Lasst uns oder das.
Überleg dir, wie du es änderst.
Ja.
Also dann mach dir Gedanken, wie man wieder zurück zu, in Anführungszeichen, echtem Fußball kommt oder so. Nein. I would wish for it.
Lasst uns das unseren großen Auftrag für 2026 formulieren. Wir suchen, Achtung, ich zitiere Jürgen Schmieder wörtlich, Wirtshäuser in Los Angeles. Ist das schön?
Wirtshäuser in Los Angeles und was wir suchen, also wo ich, weil sich Heiko gerade bei den Hörern bedankt hat, will ich auch tun, schickt uns Sportevents, die geil sind, wo ihr gerne hingeht und die nichts kosten. Also gib mir ein affordable plan. Sag mir, in München im Mai ist ein ganz tolles Leichtathletik-Event. Du kriegst ein Ticket für 10 Euro. Ich werde hingehen. Also jetzt, ich bin natürlich in LA, aber wenn ihr Ideen habt, also let's bring back affordable sports watching. Und wenn es in der NBA nicht möglich ist, dann gib mir die tollste Highschool in LA, Basketball, was for free ist und ich gehe hin. Weil ich werde dort auch Spaß haben. Weil, wie wir gesagt haben, wir kaufen ein Gefühl. Und ob du jetzt im SoFi jubelst oder in einer Highschool-Halle mit 1.000 Leuten, ist relativ gleich.
Ja.
Das Gefühl ist gleich. Deswegen schickt uns tolle, sollen wir 2026 so ein paar Events machen und uns wir dann müssen. Schicken?
Ja, komm, lass uns das machen. Ich gehe schon mit
den... Lass die Hörer mitmachen, wenn die irgendwo Cooles waren, irgendwie setzt eine Grenze, unter 25 Euro muss es kosten.
Ja.
Ich fange schon an. Auf einem geilen Event warst, Kreisliga-Fußball, 92. Minute, was haben wir gefeiert? 3 Euro Eintritt hat es gekostet. Ah, wäre das geil. Ich bin dabei.
Lasset uns wissen. So, Big Show 742. Danke, Schmiedi. Pause.
Das ist Daniel Theiss und Sie hören Sportsradio 360.
Big Show 742 und we are now connected to the Black Forest und das heißt Sepp Dumitru in dieser Woche für uns. Hi Sepp.
Hi Jens.
Der NBA-Chefkoch ist nicht auf der Skipiste, denn auf der Skipiste überstreckt man sich das Knie oder auch auf dem Basketballcourt. Nikola Jokic ist genau das passiert, Sepp. Ich lese von 4 Wochen Pause. Ist das geschätzt? Was bedeutet das grundsätzlich? Ich glaube, diese großen Menschen, bei denen dauert es ja auch ein bisschen länger, bis sie wieder komplett fit sind. Oder legt man da sowieso schon gleich ein bisschen immer noch mehr Zeit drauf, damit die Rekonvaleszenz eben dann tatsächlich so ist, wie man zu Beginn gesagt hat?
Ja, ich gehe schon davon aus, dass es mindestens 4 Wochen dauern wird, denn... Sie brauchen ihn fit, nicht für die reguläre Saison, sondern für die Playoffs. Und der Januar ist ohnehin, ich glaube, so vollgepackt, so fett gepackt mit Spielen, dass es die Nuggets zurückwerfen wird, sowohl in der Tabelle als auch Nikola Jokic's MVP-Ambitionen ja komplett zerschießen wird, denn wir haben ja nach wie vor dieses Mindestmaß an Partien und der Januar an sich hat, glaube ich, schon 18 oder 19. Also der wird da schon alleine durch den verpassten Januar, selbst wenn wir da konservativ rangehen und sagen, 4 bis 6 Wochen ist es genauso unmöglich für ihn MVP zu werden wie mit der optimistischsten aller Prognosen und mit dem, was du sagst, ne, dass man 4 Wochen einräumt und dann, dass er vielleicht nach 3 hoffentlich zurückkommt. Manche haben bereits dieses Duell mit den Lakers ins Auge gefasst, aber ich glaube, das sind alles nur Lakers-Fans, die Angst haben, dass Nikola Jokic sie einmal mehr abreibt. Also ich glaube, dass er mindestens Januar raus ist, je nachdem, wie das verheilt. Er ist ja eigentlich ein sehr resistenter Typ. Die Tatsache, dass er auch alleine vom Parkett gehen konnte, spricht dafür, dass es vielleicht das Best-Case-Szenario werden kann. Also 3-4 Wochen, dass er dann zurück ist. Aber für die Nuggets ist es natürlich verheerend. Die wollten sich da im direkten Verfolgerfeld von Oklahoma City positionieren, Zweiter oder Dritter werden. Und die Thunder dann in den Conference Finals aus dem Weg räumen. Sah auch lange Zeit richtig gut aus. Zuletzt blieb es nicht mehr ganz so prickelnd, weil ihnen neben Nikola Jokic auch 3 andere Starter fehlen. Also von dem Opening Day Kader, von den 5 etatmäßigen Startern, ist er jetzt der 4., der rausfällt. Und Jamal Murray ist der Einzige, der übrig geblieben ist. Das ist natürlich suboptimal für eine Mannschaft, die vom Titel träumt. Ich glaube, dass es für Denver dahingehend problematisch ist, weil das auch, nicht vergessen, das ist ein Team, das zwar eingespielt ist, die Protagonisten Jokic und Murray und Gordon, die kennen sich, die haben zusammen einen Titel gewonnen, aber so die Bausteine drumherum, das wollte man optimieren. Da wurde im Sommer endlich mal wieder nach Jahren solide Arbeit geleistet und eigentlich sollte das sich eingegroovt haben bis zum Frühling. Jetzt wird das alles natürlich verzögert um mindestens einen Monat. Aber sehen wir es mal positiv. Also es hätte auch schlimmer kommen können. Und klar, es ist immer, ne, auf gut Deutsch scheiße, so einen MVP-Kandidaten. Also für mich war er auch der MVP bisher. Jetzt wird es wahrscheinlich Shai Gilgeous-Alexander by default, weil sonst sehe ich niemanden, der ihm da das Wasser reichen könnte. Aber ja, also zum Glück kommt er zurück und wenn er dann zurückkommt, dann sind, sag ich mal, die Saisonziele der Nuggets immer noch zu erreichen, aber es ist jetzt natürlich um einiges schwerer geworden, der Aufstieg um einiges steiler.
Ich höre gerade bittere, verbitterte Schreie aus New York, Jalen Brunson, MVP, aber das ist vielleicht ein kleines bisschen over the top. Ich weiß es nicht.
Er ist mit drin in der Konversation. Wenn wir uns die Las Vegas Buchmacher und die Odds anschauen, dann ist sein Name, ich glaube, die ganze Saison schon unter den Top 5. Ohne Jokic fehlt aber, glaube ich, so der eine Herausforderer, wo man von vornherein gesagt hat, Coin Toss zwischen diesen beiden. Ich glaube, Brunson, Kate Cunningham kann man noch nennen, Giannis und Luca jedes Jahr immer mit dabei, aber ich glaube, da wird es am Teamerfolg hapern. Also da historisch brauchen wir mindestens Top 3 in der Conference und die statistischen Werte, die auch in einem bestimmten Bereich liegen müssen. Na, je breiter das Team aufgestellt ist, desto schwieriger wird es, diese Benchmarks persönlich zu erreichen, die Statistik. Ich glaube, Brunson hat sie, Kate Cunningham hat sie auch, aber ich glaube, da wird es an einem anderen Punkt scheitern, und zwar sind die einfach noch nicht auf demselben Level in den letzten Jahren gewesen. Und wenn du jetzt dann nicht gerade als, sag ich mal, Unbekannter in der MVP-Vergabe, unbekannt in dem Sinne, dass sie noch nie Top 2, Top 3 waren, einer dieser beiden, ja, weder Brunson noch Cunningham, dass es fast unmöglich ist für dich, dann reinzukommen und an diesen etablierteren Namen vorbeizubrausen. Also dafür brauchst du schon eine Monster-Saison, also ich sag mal 65 Siege oder irgendwas historisch Gutes und eben so eine Dominanz individuell auch, dass du sagen kannst, okay, der war jetzt tatsächlich in diesem Jahr besser als ein Shai Gilgeous-Alexander. Und angesichts von Shays Zahlen, angesichts von OKCs Dominanz, Auch wenn sie hoffen, wahrscheinlich nicht mehr auf San Antonio zu treffen bis zu den Conference Finals. Aber das wird sehr, sehr schwer. Und es wäre auch für Jokic wäre es schwer geworden, den Award von Shai Gilgeous-Alexander zurückzunehmen. Aber ihn hatte ich als einzigen so in diesem Raster drin, so Teamerfolg plus individuelle Statistiken plus der etablierte Name als ehemaliger MVP-Champion schon. Also ich glaube, da wird's alles auf Shai Gilgeous-Alexander hinauslaufen. Es sei denn, es passiert etwas Unvorhergesehenes, aber zu diesem Zeitpunkt sind eigentlich alle Schäfchen schon fast im Trocknen nach 2 Monaten NBA-Saison. Also da hat sich auch historisch nicht mehr viel verändert. Dann so. Na klar, wir müssen die letzten 4 Monate zu Ende spielen, aber da wird nicht mehr jetzt allzu gravierendes Neues passieren, denke ich.
Du hast mir schon die Vorlage geliefert. Run with it, Sepp. Und es hat ja lange so ausgesehen, als ob OKC wahrscheinlich ist eine historisch gute Saison immer noch möglich, aber es war irgendwie, was weiß ich, 24-1 oder 26-1. Und jetzt sind sie des Öfteren an den Spurs gescheitert und da würde man sagen, ja, weil Wemby da irgendwas Besonderes gemacht hat, aber wenn ich es richtig verstanden habe, Wemby hat in diesen Spielen gar nicht von Beginn an gespielt. Was ist es, was San Antonio in diesem Jahr plötzlich wieder, die haben ja wirklich eine lange Durststrecke gehabt, wieder so gut macht und können die rein theoretisch auch nur mit 50% Wemby gut sein, sehr gut sein sogar?
Sie können gut sein mit einem normalstämmlichen Wembanyama. Sie haben auch ohne ihn haben sie gut performt. Aber wenn sie Oklahoma City entthronen wollen, wenn sie sich auf kurz oder lang da als absoluter Contender etablieren wollen, dann hängt natürlich alles mit Wembanyama zusammen. Es ist aber nicht ein One-Man-Team. Also du sagst es schon, also die Spurs, die machen mehr als nur Wembanyama gut. Das ist ein extrem talentierter Kader mittlerweile. Die haben neben Wemby weitere Top-Picks. Sie haben mit De'Aaron Fox einen Perennial All-Star Point Guard, den sie aus Sacramento per Trade geholt haben. Das vergessen auch viele. Und sie haben mit den Jungen, die im Kader stehen, haben sie enorm viel Talent. Sie haben Konstanz im Coaching. Sie haben diese ganze Transition, diesen Übergang von Greg Popovich zu dieser neuen Art des Basketballs und einem moderneren Spielstil, den haben sie komplett genommen und umgesetzt und haben sich eine eigene Identität dadurch etabliert. Und also die Spurs können nur besser werden. Da wird es natürlich in Zukunft wie immer auf Kaderbildung ankommen, da wird es auf Deals ankommen, wer verdient wie viel Geld, werden die Rookie-Extensions reinkicken, ne? Wie viel kriegt ein Castle, der Rookie of the Year war, Wembanyama Rookie of the Year, wenn die erstmal richtig absahnen, wie verstärkt man diesen Kern in Zukunft noch mehr und macht ihn noch kompetenter. Aber die Spurs haben in den letzten Jahren richtig gute Arbeit geleistet. Und wie du sagst, also nach der Durststrecke ist jetzt ist es an der Zeit, die Ernte einzufahren und das wird langsam kommen. Dass sie OKC jetzt mehrfach schon besiegt haben diese Saison, ist natürlich ein gefundenes Fressen. Das ist aber auch für San Antonio. Das ist so, das ist die Latte. Da wird in den nächsten Jahren dran geknabbert werden müssen. Und für OKC wird es auch dann darum gehen, diesen Up-and-Coming-Contender sich vom Leib zu halten. Das erinnert so ein bisschen an die großen Rivalitäten. Und ich persönlich, ich freue mich drauf, denn ein bisschen hat es gefehlt an diesen Dingern. Und es wäre schön, wenn wir für den Rest der Dekade Thunder Spurs kriegen in den Conference-Semifinals, in den Conference-Finals. Erinnert so ein bisschen an früher, ne? San Antonio gegen Dallas in den Playoffs, ne? oder San Antonio gegen Phoenix immer wieder in den Playoffs, oder Bulls-Pistons oder Lakers-Celtics und diese Rivalitäten, die braucht's. Das sind so, das ist das Salz in der Suppe und ich kann es kaum erwarten. Ich habe mir das schon markiert und ich hoffe, die Konstellation wird auch so kommen, dass die dann vielleicht in Runde 2 oder in den Conference-Finals sogar aufeinandertreffen. Und auch wenn Oklahoma City natürlich der Champion ist und natürlich favorisiert werden muss. Das ist der Gegner auf beiden Seiten. Das ist so, die markiert man sich. OKC, San Antonio und San Antonio, OKC.
Yeah. Wir nehmen Silvesterabend auf. Das heißt also, in der Nacht von heute auf morgen kann immer noch was passieren. Aber die Mannschaft, die aktuell die längste Siegeserie hat, ist eine Mannschaft, die nur 11 Siege insgesamt hat. 5 davon jetzt in Folge bei 21 Niederlagen. Aber du hast in den letzten Tagen auch wieder die Aufmerksamkeit auf einen Mann gelenkt, der bei den LA Clippers gute Zahlen wieder auflegt, nämlich Kawhi Leonard. Ist die Saison schon komplett im Eimer mit dieser Bilanz? Oder ist Kawhi ein Mann? Mich dünkt er ja immer oder dünkte er früher immer als ein, wenn schon Leader, dann eher ein Quiet Leader. Aber was ist für die Clippers überhaupt noch drin? Und soll man Aufmerksamkeit dem schenken, was Kawhi gerade tut?
Sollte man unbedingt tun, denn die Clippers, die sind eigentlich gelackmeiert, die sind gearscht. Also viele haben verlangt, reißt doch endlich alles ein, seht ein, dass diese große Vision, die damals existiert hat mit der Übernahme von Steve Ballmer, mit dem Bau des Intuit Dome, mit der neuen Arena, mit Inglewood, mit der eigenen Marke Clippers und der Big Three mit Kawhi und mit Paul George und dann noch James Harden geholt und was da alles nicht gut gegangen ist, das wird nicht mehr gut, das wird nie wieder gut. Aber sie haben in diesem Trade damals mit Oklahoma City, in dem sie Shai Gilgeous-Alexander, der ein LA Clipper war, nach OKC geschickt haben, um Paul George zu holen, um Kawhi Leonard zu verpflichten, ihre ganze Zukunft verpfändet. Und der Draftpick, der geht nach OKC. Also wenn die Clippers entscheiden sollten, wir tanken jetzt in die Saison, dann haben sie nicht mal was davon. Das ist nicht so wie bei anderen Teams, dass du dich fallen lässt, ne, und dir den hohen Draftpick dann sicherst in einem Loaded Draft Jahrgang, in dem du sicherlich einen Superstar abstauben könntest mit einem Top 2, Top 3 Pick, aber der würde nach OKC gehen. Also sie haben keine Möglichkeit, nächste Chance, einen Deal einzufädeln. Wer nimmt dir diese Jungs ab? Also wer nimmt dir einen James Harden? Wer nimmt dir einen Kawhi Leonard mit diesen Verdiensten? Und dann das Letzte, spielerisch. Sie sind nur 2,5 Siege, glaube ich, von den Play-in-Plätzen entfernt. Sie sind nur in Anführungszeichen, ich glaube, 8 oder 9 von Platz 6 entfernt. Und wir haben noch 4 Monate Basketball vor uns. Ein gesunder Kawhi Leonard. Ich hatte gerade gestern, bin bei meinen Eltern und habe so ein bisschen auf den großen Fernseher geschaut und mein Papst kam rein und hat sich dann noch erinnert, er so, ist das nicht der, ne, und so weiter und so weiter. Von vor ein paar Jahren in Toronto, als du damals, und ich habe zu ihm gesagt, ja, da siehst du mal, viele vergessen, was das für ein Typ war. Damals der beste Basketballspieler der Welt. Also das ist einfach faktisch nicht von der Hand zu weisen, dass Kawhi Leonard vor 5 Jahren der Number One NBA-Spieler war. Jokic hin und her, Giannis hin und her, Luka hin und her, das war die dominierende Two-Way-Kraft in der Liga. Das war offensiv wie defensiv ein absoluter Killer. Das war der Söldner, der Toronto die Meisterschaft gebracht hat, wohl wissend, dass er ein paar Monate später wieder abzieht. Und dann war er immer verletzt. Und das ist auch der Grund, warum die Clippers nur ein einziges Mal mit dieser Konstellation in den Conference Finals standen. Als er gesund war, haben sie alles rasiert, waren sie einer der großen Championship-Anwärter. Und er hat sich immer wieder jedes Jahr aufs Neue verletzt, als es darauf ankam. Knieverletzung hier, Knieverletzung da und immer wieder dann zu den unmöglichsten Zeitpunkten rausgefallen und damit auch die Meisterschaftshoffnungen der LA Clippers begraben. Wenn er fit ist, wenn er gesund ist, wenn er schmerzfrei ist und wenn er spielen darf, das sehen wir jetzt wieder, dann kommen solche Sachen. Also ich hatte das geschrieben gehabt. Ich hatte das nicht auf meiner Bingo-Karte, dass Kawhi nach diesem ganzen Ding ein Career-High mit einem Double-Nickel 55-Punkte-Spiel auflegt. Aber da sieht man mal wieder, was der für Fähigkeiten hat. Und er und Harden zusammen mit was auch immer da bei den Clippers noch so rumläuft an Veteranen und mit einem Coach in Ty Lue, das reicht in meinen Augen selbst zu diesem Zeitpunkt noch, um zumindest einen Play-In-Platz klar zu machen und sich irgendwo in die Playoffs reinzuschleichen. Und wenn du dann OKC bist oder wenn du Denver bist oder Houston und diese Veteranen dann als Gegner hast, das ist nicht angenehm zu spielen. Haben sie Meisterschaftsmöglichkeiten mit diesem Team? Ich glaube nicht. Aber solange du Harden und solange du vor allem diesen Kawhi Leonard hast, sind die Clippers definitiv besser als ein 11-Siege-Team und definitiv besser als ein Tanking-Team in einem Jahrgang, in dem es ohnehin keinen Sinn machen würde, für die zu tanken.
Dann lass mich einen Namen noch in den Hut werfen, und ich habe beim Draft nach Nummer 1 nicht mehr aufgepasst. Cooper Flagg ist nach Dallas gegangen, aber an 3 gedraftet wurde Valdez Drexel Edgecombe Jr., wohlgemerkt. Nicht der Senior, sondern Junior, der jetzt bei den 76ers spielt, und in den letzten Tagen gerade, vor allem im letzten Tag, habe ich irgendwie so den Eindruck, der Junge ist gar nicht schlecht. Jetzt hat er einen Dreier versenkt, glaube ich, zum Sieg gegen Memphis. Wie gut ist der? Und da gleich anschließend die Frage, gibt es um den Rookie of the Year ein Rennen? Oder hat Cooper Flagg dieses Rennen so früh im Jahr schon entschieden?
Nee, Cooper ist sehr, sehr langsam gestartet. Wir haben ja vor, ich glaube, 2 Wochen, ne, haben wir über das Fiasko Dallas Mavericks gesprochen und über den kleinen Sabotageakt möglicherweise den kolportierten Sabotageakt von Jason Kidd als Coach der Cooper Flag auch aus Mangel an Alternativen, weil Kyrie Irving verletzt ist und D'Angelo Russell vergessen hat, wie man Basketball spielt, ihn als Point Guard hat auflaufen lassen. Aber es ist nicht nur Cooper Flag. Also VJ hat schon zu Saisonbeginn gezeigt, in den ersten paar Wochen war das ganz klar der beste Rookie. Der ist wie die Feuerwehr gestartet. Und danach, nach ein paar Wochen, kam Korn Knüppel von den Charlotte Hornets, der jetzt, ich glaube, sich am Sprunggelenk verletzt hat und so Day-to-Day ist, also auch zurückkommen könnte. Aber das ist so dieses Rennen. Diese drei zusammen, die werden das Ding unter sich ausmachen. Ich habe noch nach wie vor Cooper Flag, weil die Mavs auch sein Team sind. Viel, viel klarer als diese anderen Teams, diesen Jungs gehören. Also bei Charlotte ist nach wie vor ein LaMelo Ball und Miles Bridges, das sind so die tonangebenden Figuren. Brad Miller auch noch, ne? Die haben schon ihre drei in Anführungszeichen Schlüsselspiele, aber Con Knüppel zeigt, was das für ein absoluter Elite-Shooter ist und auf diesem Niveau sind das einfach Fähigkeiten, die dich lange, lange tragen werden und VJ in Philadelphia, das ist nach wie vor das Team von anderen, ja, Maxi, Embiid ist noch da, Paul George ist noch da, aber die Explosivität und die Athletik von VJ, das ist selbst für diese Top-Athleten in der NBA, das ist nochmal ein ganz anderes Level, das ist Elite, ich habe ihn ein paar Mal persönlich schon gesehen. Und der springt ja tatsächlich aus der Halle raus, auch im Vergleich zu diesen anderen Monster-Basketballern, athletischen Typen. Also der ist definitiv mit drin. Und es wird interessant zu beobachten sein, wie sie die Rookie-Wall entweder umgehen oder wie sie da reinknallen. Das geht jedem Frischling so. Irgendwann, ne, im neuen Jahr spätestens, kommt dann so ein Moment. Was ändert sich an den Anforderungen, was machen die Teams jeweils, was macht Charlotte, werden die ihre Jungs traden, geben sie dem Rookie mehr den Ball, was macht Dallas, passieren da noch Dinge, also Trade Deadline jetzt noch 6 Wochen ungefähr entfernt, Anthony Davis nach wie vor nicht sicher, dass der bleibt, reißt man den Kader auseinander und geht komplett auf Tanking-Modus und in Philly, ja, die werden wahrscheinlich die Playoffs erreichen mit diesem Kader, der ist gut genug und Edcombe lernt so, wie es ist, NBA-Spieler zu sein, auch wenn er, glaube ich, künftig zusammen mit Maxi dieses Team in eine ganz, ganz andere Richtung buxieren kann, als es bisher eingeschlagen hatte. Er ist sehr gut und er ist definitiv einer der Top 3 und ich glaube, das Rennen wird spannend bleiben. Also selbst wenn Cooper Flag der langfristig vielleicht nach wie vor vielversprechendste NBA-Akteur ist, aufgrund seiner Mischung aus Größe und Fähigkeiten und an beiden Enden und so weiter. Die anderen beiden, Knüppel und VJ, die sind definitiv legitim und mit dabei im Rookie of the Year-Rennen. Also lohnt sich da aufzupassen und nicht nur auf Cooper zu schauen.
I'll let you go on this one. Trading Deadline ist 5. Februar. Ist es gang und gäbe, dass auch schon meinetwegen 3 Wochen vor dieser Trading Deadline irgendwas passiert oder sind es wirklich die letzten 3 Tage erfahrungsgemäß, auch in den letzten Jahren, wo dann vielleicht wirklich gute Spieler den Verein wechseln?
Ja, die richtig guten, die werden vermutlich erst dann getradet, es sei denn, ein Team hat sich jetzt schon entschieden, wir wollen den weggeben und es gibt jemanden, der großes Interesse hat. Leider ist es so, dass wenn Teams quasi schon telefoniert haben, dass mit diesem Spieler, da gibt es immer Gerüchte. Bestes Beispiel jetzt gerade, Trae Young, Atlanta Hawks, die haben lange schon ohne Trae gespielt, sie haben ein bisschen eine andere Identität gefunden und man überlegt schon länger, ist Trae noch Teil der Planungen, baut man ihn ein, behält man ihn für die Playoffs, da gab es auch keine Vertragsverlängerung, also es sind alles immer solche Anzeichen, da bahnt sich dann schon was an, aber du brauchst eben immer einen Trade-Partner oder einen Dummen in Anführungszeichen, wie damals, ne? Du weißt schon, wen ich meine, der dir dann auch so einen Typen abnimmt. Wir haben aber auch in der Vergangenheit schon gesehen, dass es manchmal, dass Trades sofort passieren, wenn es möglich ist. Also Dennis Schröder war einer der ersten, die getradet wurden mit dem 15. Dezember, das war der Stichtag, an dem die ganzen Neuverpflichtungen des Sommers auch trade-eligible wurden, also die dürfen jetzt auch getradet werden und es wird jetzt langsam aber sicher so ein bisschen an Fahrt aufnehmen und meistens war es immer so, dass es um die All-Star-Pause herum die letzten Gespräche gab, aber das war früher, mittlerweile ist die Deadline vor dem All-Star-Break und ich glaube, wenn die Großen dann getradet werden sollten, der Januar ist eben so vollgepackt für die meisten Teams, dass da final evaluiert wird, wie nahe sind wir dran. Brauchen wir noch was als Contending-Team? Lassen wir uns eher fallen? Gehen wir eher ins Tanking? Schauen wir lieber auf die Zukunft? Geben dann ab, was an Veteranen für uns vielleicht auch in Zukunft finanziell nicht mehr ganz tragbar sein wird? Und dann werden wir dann Ende Januar, Anfang Februar dann in den letzten paar Tagen wahrscheinlich die meisten Deals sehen.
Wir werden davor sprechen mit dem NBA-Chefkoch mit Sepp Domito. Sepp, danke dir. Kurze Pause in der Big Show 742.
Hallo, hier ist Dennis Seidenberg von den Boston Bruins und ihr hört Sportradio 360.
And now for something completely different.
The remains of the week. Week 52,5 quasi im Jahr 2025 geht los mit dem immer noch chlor- und ruhmreichen SK Puntigammer Sturm Graz. Ich habe letzte Woche gesagt, dass mein Gewissen ein sehr, sehr schlechtes ist. Jetzt, da Jürgen Säumel nicht mehr Trainer ist, war, das hat sich letzte Woche, ich glaube, zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung dann als endgültig erwiesen, oder war schon ein paar Minuten davor. Also ich habe ja irgendwie gedacht, es geht nichts weiter mit dem Säumel. Dann hat mich Martin Konrad immer wieder eingefangen und darauf hingewiesen, welche Abgänge Sturm zu verkraften hatte. Ja, und ich war trotzdem nicht happy und habe eben ein schlechtes Gewissen, dass wegen mir jetzt wahrscheinlich Jürgen Säumel, ich weiß, die Verantwortlichen beim SK Puntigammer Sturm Graz hören hier sklavisch zu und haben ihm dann entschieden, dass es Zeit ist, sich von Jürgen Säumel zu trennen. Und jetzt gibt's einen neuen Coach, von dem ich exakt nichts weiß. Fabio Ingolic heißt er. Hat den SCR Altach, oder ist es die SCR, nein, der SCR Altach, den hat er trainiert, der Fabio Ingolic, ist Österreicher, 33 Jahre alt. Altach hat nach allem, was ich gesehen habe, in diesem Herbst sehr gut gespielt. Davor war Herr Ingolic U21 Trainer beim FC Zürich und dann, das habe ich nicht genau herausgefunden, war er Cheftrainer beim FC Liefering. Oder war er U21-Coach? Jedenfalls FC Liefering sagt mir, okay, da gibt es eine Idee, die Red Bull-Idee, die ja, und das hat uns Martin Konrad auch hier gelehrt über die letzten Jahre, eigentlich von Christian Ilzer bei Sturm noch ein kleines bisschen verfeinert und verbessert wurde. Ja, und jetzt wird er ab 2. Januar, Jänner, wie wir in Österreich sagen, die Mannschaft des SK Sturm Graz betreuen. Bah. Ich frage mich halt, kann Fabio Ingolic auch Tore schießen? Wie torgefährlich ist der Fabio, der 33-Jährige, der in seinem Alter ohne weiteres noch Tore schießen könnte? Weil das war ja wohl, wenn ich es richtig herausgearbeitet habe, das Hauptproblem im Herbst, dass da eben leider, also Chatter ist ein Stürmer, der sehr, 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 sehr schnell ist bei Sturm, aber er kann halt nicht kicken, sorry. Der kann nur geradeaus laufen, das sehr schnell, aber das ist nicht gut. Also kann Fabio Ingolic auch Tore schießen? Das ist die große Frage, die ich habe. Oder wird ihm wenigstens noch jemand präsentiert, der, und zwar von Michael Parensen, dem Sportdirektor, der halt auch kein Andreas Schicker ist, so ehrlich möchte ich mal sein, der, also wird ihm Michael Parensen, den neuen Coach, einen Spieler servieren, der auch Tore schießen kann? Das ist meine Frage ans Christkind, allerdings an das von 2026. Das ist mein Wunsch, mein Vorsatz für 2026 ohne Christkind. Ich werde wieder mehr SK Sturm schauen. Ich werde versuchen, öfter ins Stadion zu gehen und ich werde versuchen, zu identifizieren, wer die Tore schießen kann. Das ist quasi meine gleiche Frage, wie als Juan Soto zu den New York Mets gekommen ist. Da hatte ich ja zu bedenken gegeben, dass Juan Soto nicht pitchen kann, sondern nur ein sehr guter Offensivspieler ist. Und natürlich sind die Mets auch und vor allem am Pitching gescheitert. Also darüber hätte man natürlich mit Martin Konrad sprechen können und vielleicht auch sollen, aber ich lasse den Martin jetzt ein kleines bisschen in Ruhe und quäle ihn dann vielleicht erst in der nächsten Woche wieder. Next in line. Worüber hätte noch gesprochen werden sollen, aber da hat mir der oder die Ansprechpartnerin gefehlt. Africa Cup of Nations. Es sind viele wunderbare Spieler dort am Start. Und natürlich ist mein Interesse durch die Auslosung zur Fußball-WM nochmal ein kleines bisschen größer geworden, weil Algerien ja auch am Africa Cup of Nations teilnimmt. Und wenn ich das richtig gesehen habe, beim letzten Mal, wo ich die Tabellen angeschaut habe, dann muss ich meine Einschätzung, dass es mindestens ein Unentschieden werden muss gegen Algerien bei der WM, eher sogar ein Sieg vielleicht zurücknehmen, weil Algerien hat die Gruppe, natürlich habe ich schon vergessen, in welcher Gruppe sie sind, aber hat die Gruppe angeführt. Also darüber hätte man vielleicht sprechen können oder sollen. Naja, und dann wäre natürlich auch wieder ein Triumvirat angesagt gewesen. Wir haben in der letzten Woche ja Stefan Koch gehabt, den Coach, über die Nachfolge der Trainer, auf der Trainerposition beim FC Bayern München Basketball. Es ist Sveti Pesic geworden. Ich weiß, Michael Körner mag Sveti Pesic. Alle mögen Svetislav Pesic. Er hat uns alle schon belehrt, selbst mich, der ich seit vielen Jahren, also damals bin ich ja häufig zu den Pressekonferenzen oder zu den Spielen gegangen, Pressekonferenzen, und da hat es ja dann wirklich also Vorträge gegeben von bis zu einer halben Stunde, wo natürlich auch kein Journalist sich dann getraut hat, aufzustehen und nach Hause zu gehen, obwohl wir alle fertig waren. Aber Sveti Pesic ist jemand, der ist ein Synonym für Basketball, und der ist jetzt wieder da. Ich weiß, dass Körny wahrscheinlich Andrea Trinchieri noch ein kleines bisschen besser gefunden hätte, aber vielleicht weiß ich es auch nicht, vielleicht rede ich kompletten Blödsinn und Körny hätte das nicht so gefunden. Und darüber hätte man sprechen können, aber auch Körner sei seine Weihnachtssportradio 360 Ruhe gegönnt. Er ist ja die Big Show-Legende, Michael Körner. Dann, ja, DEL, Franz Büchner, 3 Spiele in 5 Tagen an 3 unterschiedlichen Orten. Ich habe mir nur gemerkt, Dresden, ich glaube Berlin war auch dabei. Und den 3. Ort habe ich auf jeden Fall vergessen. Da versuchen wir dann nächste Woche wieder was auf die Beine zu stellen. Vielleicht auch mit Jan Lüdecke und mit Ruben Stark. Und ich werde dann am 11.01., das sei nun mal hier schon in den Raum geschmettert, am 11.01. werde ich dann als Zuschauer, als zahlender Zuschauer mal wieder beim EHC Red Bulls München in der Halle sein. Ja, und Handball. Handball wäre natürlich dann auch noch immer ein Thema gewesen, jetzt wo die, völlig zu Recht natürlich, auch die Handball-Bundesliga weitergeht, wo Magdeburg, ich glaube, mindestens einmal, ich meine sogar 2-mal, sehr knapp gewonnen hat. Da hätte man natürlich mit Götzi und mit Uwe auch drüber sprechen können. Aber so wie ich Uwe kenne, ohne es zu wissen, Uwe wahrscheinlich schon in der Saisonvorbereitung, irgendwo hoffentlich, wo man draußen Tennis spielen kann, und Götze natürlich auch mit anderen Dingen beschäftigt, aber da werden wir nicht Halt machen, zumal ja auch die Handball-Europameisterschaft bald ansteht. Wie jede Woche ist also ein bisschen was übrig geblieben. Ah ja, einen neuen Rapid-Trainer gibt's auch. Torup mit Nachnamen, aber ich glaube jetzt mit zu 96,7%iger Wahrscheinlichkeit sagen zu können, es ist nicht jener Torup, der mal beim FC Augsburg gewirkt hat. Manche sagen, besser als Sandro Wagner. Ich würde sowas nie sagen.
Hallo, hier ist die Laura Siegemund und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 742 geht weiter. Es gibt eine Gruppe, die ich über alle Maßen schätze, eine WhatsApp-Gruppe, die heißt Tolino Boys. Damals, als wir alle noch viel jünger waren und Klaus Bellstedt vom Spiegel, Paul Häuser von Sky und ich gemeinsam in Turin waren. Ich freue mich, dass wir das in diesem Jahr nochmal zusammen bekommen haben. Servus, Paul.
Servus, servus, die Wadl.
Und servus, Klaus, in Bremen. Nein, du bist gar nicht in Bremen. Genau, Klaus.
Ich bin auf Spiegel. Moin, von hier, von der Insel.
Ganz fantastisch. Ich sage euch, wie es ist. Ich bin sowas von ready, dass die Tennissaison wieder losgeht. Würde aber gerne, dazu kommen wir gleich, würde aber gerne beginnen, Klaus, einfach mit einer so objektiv als möglich gehaltenen Einschätzung. Es ist ja noch keine ganze Hinrunde, aber dessen, was du bis jetzt von Werder Bremen unter Horst Steffen gesehen hast. Ist das okay, besser als okay, nicht okay?
Ich lege mich schon fest, ich finde es nicht okay. Also ich bin mit großen Erwartungen in die Saison gestartet, gerade auch nach dem, was Horst Steffen so nachgesagt wurde in Elversberg und was er ja auch tatsächlich auf die Straße gebracht hat. Eine Spielidee, die offensiv ist, die wieder an Thomas Schaaf glorreiche Zeiten mit der Raute erinnert, lieber ein 5-4 als ein schnödes 1-0. Davon ist leider bis heute, wie viele Spieltage haben wir? 15, 14, 15, 15 irgendwie sowas. Ja. Davon ist nichts zu sehen. Ich bin ganz okay mit der Punkteausbeute. Das ist in Ordnung für Werder. Es waren aber viele Siege dabei, Heimsiege, die sehr glücklich waren. Es gibt, es ist eigentlich kein Vergnügen im Moment, Werder zu gucken. Es tut so ein bisschen weh. Terrorfußball habe ich irgendwo mal gelesen bei den Kollegen von der Süddeutschen. Da ist ein bisschen was dran. Also es gibt keine Spielidee. Es wird immer wieder neu bunt zusammengewürfelt, die Truppe. Marco Friedl auf der linken Seite ist für mich absolut verschenkt. Und das ist auch ein großes Politikum innerhalb der Mannschaft. Koulibaly als Innenverteidiger. Okay, das spricht für Horst Steffen. Den hat er reingeworfen. Den hat er auch nicht rasiert nach Fehlern. Das ist so ein bisschen Horst Steffen. Das Einzige, was ich ihm auch zugute halte, dass er an dem festhält. Aber als Innenverteidiger brauchst du natürlich Marco Friedl als Kapitän auf der linken Seite. So, dann hätte er ein Problem mit Koulibaly, dann müsste er ihn auf die Bank setzen. Er hat es irgendwie komisch gelöst, schwächt Werder damit. Viele andere Entscheidungen, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ich glaube, und das ist eine steile These, aber ich will sie mal hier raus, und ich glaube, dass Werder eine Stufe zu groß ist für Horst Steffen und dass auch die Bundesliga eine Stufe zu hoch ist für ihn. Und ich habe auch mal geguckt, Elversberg spielt weiter super Fußball, die sind oben mit dabei, da ist der Punkteschnitt ohne ihn genauso hoch wie mit ihm. Also am Ende, keine Ahnung, Paul, ich stelle vielleicht auch an dich die Frage, am Ende doch nur eine große Mogelpackung, Horst Steffen? Für mich sieht es im Moment danach aus, ich bin irgendwie nicht happy und glaube auch nicht weiter an Horst Steffen, ich bin ganz ehrlich.
Oh, das ist schon hart, harte Worte von Klausi. Ich will jetzt mal ein bisschen dagegen halten, weil also der Kader ist schwierig. Schauen wir, wer hat die meisten Tore geschossen bei Werder Bremen? Ich glaube, es war Jens Day, oder?
Jens Day.
Ja. Und dann damit ist schon viel gesagt, weil also wir haben bei Werder einfach ein großes Sturmproblem da vorne. Ich weiß noch, wie wir saßen in New York im Medienzentrum und die hat mir von Boniface erzählt. Nicht so, was? Wie? Boniface bei Werder? Ich konnte genau. Irgendwie gar nicht einordnen, ja. Und du warst sehr euphorisch. Mhm. Ja, letztendlich muss man sagen, das war eine Mogelpackung. Das muss man auch. Also ist wieder einer von diesen bitteren Werder-Transfers. Also gut, jetzt ist es auch nur eine Laie, ne? Bei Boniface. Mhm. Aber deswegen das Risiko, finde ich, das kann man mal machen und das hätte ja auch echt. Also wenn der ansatzweise so die Form gehabt hätte wie bei Leverkusen, dann glaube ich, würde Werder jetzt sehr, sehr viel besser dastehen. Weil mit einem richtig guten Neuner da vorne, mit einem richtig guten Stürmer, glaube ich schon, dass da was funktionieren kann. Und du hast recht, es waren viele Spiele dabei, die waren so ein bisschen glücklich, gerade so in der Anfangsphase. Highlight für mich war dieses Leverkusen-Spiel, wo sie ja noch zurückkam mit dem späten Tor von, ich glaube, es war sogar Koulibaly, ne, mit dem Ausgleich, genau. Mit dem späten.
Im Medienzentrum halt, von New York, neben Jens Rüber am Rechner. Ich schrie das ganze Medienzentrum zusammen und die ganzen Leute nur so, hä, who scored? Und ich so, ja, komm, vergess es.
Ja. Also du warst komplett aus dem Haus.
Ja, klar.
Ja, und aber... Also war super. Und danach war das Gladbach-Spiel, glaube ich, 4-0 in Gladbach. Ja. Was aber eben zur Wahrheit dazugehört, da war Gladbach desolat, hatte danach, kurz danach die Trainerentlassung. Und ich glaube, Leverkusen nach diesem
genau
Spiel, da musste genau das Gleiche. Also da hat Werder auch ein bisschen Spielplan-Glück gehabt. Und da war Werder mal kurz Trainerkiller, aber die Mannschaften waren da einfach, die haben sie zum richtigen Zeitpunkt erwischt. Insgesamt Ausgangsposition. Das, was du gesagt hast mit Friedl, sehe ich ganz genauso. Friedl da außen macht überhaupt keinen Sinn. Friedl ist für mich ein super Captain auch, ein Führungsspieler, einer, der im Zentrum spielen muss. Irgendwie muss, ja, es ist schwierig, glaube ich, für Horst Steffen. Er will den Horst Steffen Fußball spielen, aber hat er die Mannschaft dafür? Hat er ein Konstrukt dafür, dass es in dieses System passt? Irgendwie wünsche ich mir Friedl und Koulibaly da im Zentrum, in der Innenverteidigung. Hoffe, das geht. Und ansonsten hast du...
Geht nicht.
Ich finde... Ja, geht wohl nicht. Geht nicht. Ja, genau.
Und nee, mit zwei Linksfüßen geht's nicht links.
Richtig. Und dann, ja, hast du da schon einen Fail. Und Jens Day, wenn der fit ist und Lünen zusammen im Zentrum, also das ist eigentlich eine gute Achse. Da hast du eigentlich... Also das ist für mich oberes Bundesliga... Mittelfeld mit dem Potenzial für mehr. Und wo, also Romano Schmid in diesem Konstrukt, du hast jetzt auch viel Verletzungspech gehabt. Ginma war doch auch lange raus. Wer kommt erst wieder nächstes Jahr?
Weiser.
Mitchell Weiser, eigentlich offensiv mit der wichtigsten Spieler die letzten.
Genau. Agu, Weiser. Ja, klar.
Genau, und diese Schienenspieler. Und also Werder hatte kein Tempo, muss man eben auch sagen. Und dann hatte Werder vorne einfach keinen, der genetzt hat. Und das möchte ich jetzt Horst Steffen einfach mal zugute halten. Dafür war es okay. Jetzt am Schluss war es nicht attraktiv, aber sie haben gegen so Mannschaften wie Mainz, Augsburg oder wer jetzt da unten ist, da habe ich das Gefühl, Werder hat auf jeden Fall die Kugel, hat den Ball und ist einfach das spielstärkere Team. Jetzt ist halt nur die Frage, kriegst du dann in der Rückrunde auch das Zählbare raus? Weil von der Art und Weise, wie Horst Steffen Interviews gibt, wie er so die Sachen moderiert, wie er coacht, also das passt für mich eigentlich wie Arsch auf Eimer mit Werder. Das ist so ein Sympathikus, so ein also so ein guter Typ. Und ich fände es echt schade, wenn es kolossal schief geht. Glaube ich nicht.
Muss ich dir vehement als letztes, Jens, vehement widersprechen, Paolo, der Horst Steffen. Also ich fand es auch am Anfang irgendwie sehr angenehm und so, aber mittlerweile wird er halt so ein bisschen spöttisch auch schon als so onkelig bezeichnet auf der Tribüne.
Gute Laune Bär.
Gute Laune Bär und ohne Kanten, ohne Charisma. So Ole Werner, also man soll jetzt nicht irgendwie zu sehr zurückgucken, aber das war schon eher ein Charakterkopf. Horst Steffen, der mag ein super Typ sein so und gut umgehen können, auch mit den Jungen und so, aber ey, mir ist das viel zu uncharismatisch und viel zu schwammig auch in den Analysen. Okay, intern wissen wir alle nicht, wie er dann ist, aber er sagt, er kann auch mal scharf werden und so. Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Und der Sauhaufen, der muss halt dann auch mal richtig scharf geschliffen werden. Also ich sehe das bei ihm nicht. Tut mir echt leid. Bleibe ich dabei.
Aber ja, also ich hab einfach zu wenig gesehen, aber ich weiß auch noch, Boniface dachte ich, okay, Wahnsinn für Bremen. Aber das ist halt dann wie Naby Keita. Ich dachte mir auch, Naby Keita, ja. Wahnsinn für Bremen. Aber der hat herzlich wenig gespielt und wollte auch relativ wenig.
Alle wussten es auch. Also ich meine, warum haben wir uns alle so gewundert, dass Werder so ein Leihgeschäft schafft? Ja klar, da gibt es natürlich einen Haken. Wie bei Keita auch, ist das Knie bei Boniface gewesen. Das wussten sie halt vorher. Ja. Das haben sie schon unterm Tisch. Und jetzt haben sie diese unschöne Situation, dass die Leihe möglicherweise abgebrochen wird. Aus meiner Sicht das einzig Richtige. Also wir haben tausend andere Probleme. Boniface ist noch ein kleineres dagegen. Aber das ist natürlich ein Riesending, weil alle immer denken, oh Mann, hier Big Vic und der macht 20 Buden für uns und schießt jedes Netz kaputt. Aber das ist halt, da lachen die Leute mittlerweile im Stadion, wenn der am Ball ist.
Schöne Räuberpistole. Ja, also bitter. Und über einen haben wir noch gar nicht gesprochen. Also das ist ja eigentlich der Rekordtransfer. Mangula,
genau.
Mangula,
viel zu wenig gespielt.
Zu wenig gespielt. Ich habe viel zu wenig von dem gesehen. Dachte am Anfang, oh, das ist ja wirklich eine Rakete. Hochinteressant. Hat dann auch
10 Millionen von Juve.
Für Werder, eben. Und das musst du halt auch mal einordnen. Also Werder, wenn die 10 Millionen machen, das ist, wenn Bayern jetzt hier für 110, 120 Millionen ein Kaliber kauft. Also so in der Größenordnung. Bin gespannt. Also da ist schon wieder, es läuft so ein bisschen Gefahr, wenn du da unten reinrutscht, ich hoffe, dass die Truppe dann gut genug ist, aber der Kader ist einfach dünn und da kann so schnell so ein Negativstrudel entstehen und dann hast du
10 Leihspieler, die irgendwie auch nicht so richtig hier irgendwie so wie wir.
Ja, gut, also das, aber ich sehe trotzdem mindestens drei Mannschaften, die schwächer sind.
Ich auch.
Was jetzt schmerzt, ist, obwohl das Spiel natürlich mitreißend war, aber ist die Niederlage in Hamburg. Aber wie
gesagt, das Spiel war, die aber auch irgendwie, also das, was ich da gesehen habe, war HSV kämpferisch stärker und HSV war in den Zweikämpfen stärker, griffiger. Unglücklicher Spielverlauf sicherlich, aber irgendwo ging es dann auch in Ordnung, war es auch verdient. So, und das hat mir auch so ein bisschen wehgetan, wo ich mir gedacht habe, okay, Werder muss doch eigentlich spielerisch da mehr drauf haben und muss den HSV im Griff haben. Und gerade mit einer Führung im Rücken dann und so. Ja. Und da hat bei mir das Ganze auch in Bezug so auf den Horst-Steff-Fußball so ein bisschen Risse bekommen.
In der Seite gedacht habe,
Und das, was Klaus sagt, dass er so wahrgenommen wird in Bremen. Also das, ja gut, das sind natürlich jetzt die Bremer Insights. Das habe ich so gar nicht wahrgenommen. Da habe ich, weißt du, ich sehe meine 3-4 entspannten TV-Interviews und denke mir, oh, also das ist ja ein guter Typ, so, ne?
Ja.
Am Anfang. Und ja, da mache ich mir jetzt schon ein bisschen mehr Sorgen.
Lasst uns noch zum Tennis rüberschwenken. Vielleicht kriegen wir heute mit dem Paul und einem Kommentator, der das Ganze kommentiert hat, noch 2-3 Minuten zusammen zum Battle of the Sexes. Aber eigentlich möchte ich, außer wir bekommen den Dennis Heinemann noch dazu, dann meinetwegen. Aber ich würde lieber, Klaus, ich habe schon gesagt, mir kommt diese Pause in diesem Jahr sehr, sehr lange vor, weil tatsächlich erst im neuen Jahr die neue Tennissaison beginnt. Und ich bin gespannt auf verschiedene Dinge. Klaus, gibt's etwas, wo du sagst, 2026, das ist genau das, das würde ich gerne sehen. Gibt's irgendein Thema, das dich jetzt schon richtig kribbelig werden lässt?
Ach Gott, ja, ich meine, wir können natürlich wieder über unseren Lieblingsspieler Sascha Zverev sprechen. Vielleicht ist es auch ein bisschen abgenudelt, oder durchgenudelt, aber ich bin schon, also es kribbelt schon so ein bisschen, wenn ich überlege, wie er, man kriegt jetzt wenig mit. Paul hat vielleicht noch ein bisschen Insights später zu berichten über ihn, wie die Preseason läuft und so, wie er sich aufstellt. Ich bin sehr gespannt, ob er über dieses auch von uns dreien in dieser Konstellation oft besprochene Thema Familie, Stuff, ob er das neu sortieren kann. Das ist schon etwas, was mich extrem, sagen wir mal, umtreibt und wo ich gespannt drauf blicken werde, wenn er das erste Mal dann beim United Cup oder so dann auftritt. Wer begleitet ihn? Gibt's irgendwas Neues im Team? Ich fürchte, genau wie ihr, es wird alles wahrscheinlich wieder beim Alten bleiben. Paul, korrigier mich gerne, wenn du was anderes weißt oder ahnst, aber das ist schon was mich umtreibt und weil wir alle wissen, und wir haben es oft gesagt, dass das nächste Jahr, ja, keine Ahnung, wollen wir das zum Schicksalsjahr jetzt vielleicht schon hier rauf diskutieren, könnte man wahrscheinlich machen für ihn, aber er wird in der Konstellation wie wahrscheinlich nicht den großen Titel holen, wenn doch, dann Gnade uns Gott in der Kritik, aber also das ist das eine Zverev und dann natürlich treibt mich um, Jens, wenn du mich so fragst, Alcaraz, also wie kriegt er das hin ohne Juan Carlos Ferrero jetzt da wieder so stabil zu werden oder anders gesagt, was nimmt es ihm wirklich weg? Also wenn man jetzt sich umhört, dann sagen alle so Sinner wird das Triple schaffen in Melbourne auch wegen weil Alcaraz Ferrero weggebrochen ist und weil sie sich getrennt haben. Was zu beweisen wäre, da bin ich extrem gespannt drauf, wie er reagiert, wen er sich Neues holt und ob es wirklich so einen großen Impact hat, der Trainer, weil wie alle sagen, ich glaube es ehrlich gesagt gar nicht mal, weil er eben ja auch reifer geworden ist und auch ruhiger in manchen Situationen, also das treibt mich um und dann vielleicht noch bei den Damen, Eva Lys, haben wir auch schon ein paar Mal besprochen, extrem früh nach Melbourne geflogen, jetzt schon seit 2 Wochen da trainiert, weil wir ja alle wissen, sie muss sich da länger einstellen als andere auf Begebenheiten, auch wegen ihrer Krankheit. Also wenn sie jetzt wirklich mal gesund bleibt und einen guten Turnierkalender, einen Schedule sich aussucht, dann wünschte ich mir, dass sie mal weit vordringt im Grand Slam Turnier, vielleicht mal bis zum Viertelfinale oder sowas, hat sie auf jeden Fall drauf, aber da muss die Gesundheit mitspielen. So, das würde ich ihr persönlich sehr wünschen. Genau. Alles andere ist noch zu weit weg, finde ich.
Ist auf der Liste notiert, ja. United Cup geht demnächst los im neuen Jahr. Es gehen kleinere Turniere los vor den Australian Open. Paul, ganz schnell noch. Vielleicht hören wir dich später nochmal. Ich weiß, der Friseur hat die Schere für dich schon vorbereitet, aber was weißt du über Sascha, wenn überhaupt, oder hast du ein anderes Thema, das du auch spannend findest? Mein spannendes Thema ist nach wie vor Djokovic auch. Ja, also war viermal im Halbfinale im Jahr 2025. Kann der noch einmal bei den Grand Slams so weit kommen? Ist meine Frage. Paul.
Also genau, kurz zu Djokovic, was ich da höre. Ultra motiviert, hat einfach dann auch diese Pause genutzt, wahrscheinlich clever gewesen, dann nach Athen nicht die ATP Finals zu spielen, super geresettet und jetzt krasses Vorbereitungsprogramm, so wie zu seinen ganz hungrigen Zeiten wieder. Also bin ich wirklich sehr, sehr gespannt Und wir dürfen einfach nicht vergessen, gut, das ist jetzt ein Jahr her. Er war in diesen Duellen gegen Sinner und Alcaraz bei den Slams chancenlos. Kein Satz gewonnen, aber er hat Alcaraz geschlagen mit dieser Verletzung im Viertelfinale Australian Open und wurde dann wirklich nur von diesem Muskelfaserriss ausgebremst und musste gegen Zverev aufgeben. Und Djokovic habe ich wirklich in Melbourne nochmal sehr weit oben auf dem Zettel. Also Djokovic, glaube ich, ist gefährlich. Und ich habe mich ja bei, es war mit Kaiser, ne, mit Jens und mit Sebastian, habe ich mich sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Das ist so mein Gefühl. Ich sag die Trainerkomponente, also da bin ich wirklich gespannt wie ein Flitzebogen. Wie packt Alcaraz das weg? Ich glaube, also so wie jetzt auch diese Nebengeräusche waren, irgendwie ist es für mich alles nicht rund. Das ist unschön gelaufen. Nicht gut, wie sie sich da, wie das auseinandergegangen ist. Unwürdig auch für Juan Carlos Ferrero. Und ich glaube, dass der verdammt wichtig war. Und Alcaraz muss das aber wahrscheinlich erstmal, also Alcaraz hatte super Turniere und Erfolge ohne Ferrero in seiner Box mit Samuel Lopez. Und deswegen kann auch sein, dass es irgendwie, dass es nach so einer langen Zeit, nach 7 Jahren, eine Befreiung ist. Kann sein. Mhm. Mein Gefühl sagt aber, es ist ein großer Vorteil für Jannik Sinner. Und ich habe ja gesagt, ich kann mir sogar vorstellen, so wie ich Sinner erlebt habe, so wie der arbeitet, wie der gierig ist und wie er alles optimiert. Und der war letztes Jahr drei Monate raus, hat nicht die Optimierung, also gut, hat das einfach mental so gut weggesteckt, auch diese Dopingschwere. Aber ich kann mir vorstellen, hey, dürfen nicht vergessen, der war in allen 4 Grand Slam Endspielen. Bei den US Open hat er keine Chance gehabt gegen einen überragenden Alcaraz, der ihn an die Wand gespielt hat da und super eingestellt war von Ferrero. Und bei den French Open hatte er 3 Matchwelle am Stück. Also das wäre eben meine Bold Prediction. Ich sage, Sinner gewinnt alle 4 in diesem Jahr. So, mein Gefühl irgendwie. Das ist so ein ganz dominantes Sinner-Jahr. Wird und dass aus diesem großen Duell sich Sinner jetzt mal so ein bisschen absetzt von Alcaraz, dass er ihn distanzieren kann. Aber Sascha Zverev, habe ich, also das, was ich gehört habe, alles beim Alten und wirkt sehr entspannt, wirkt gut erholt. Und da bin ich wirklich auch sehr, sehr neugierig. Finde ich cool, dass er mit Eva Lys den United Cup spielt. Er hat damit einfach gute Erfahrungen gesammelt. Ich glaube, also wenn wir jetzt auf die ersten 2 Grand Slams schauen, er will vorher so ins Rollen kommen. Er hat für sich entschieden, er braucht Selbstvertrauen, er braucht gute Ergebnisse und braucht vor allem so knackige Matches und gerne auch unmittelbar vor so einem Grand Slam Turnieren. Das macht er jetzt mit dem United Cup. Den hat er gewonnen schon damals eben mit Kerber und mit Siegemund. Und mal gucken, wie es dann dieses Jahr läuft. Und ich finde es auch erstaunlich, das ist ja eine super Nachricht für dich, Klausi, dass er Hamburg wieder gemeldet hat. Ich glaube, da hat er auch so das Gefühl, die Woche Hamburg, so diese Feelgood-Woche vor den French Open, tut mir auch gut. Und das Ding, so wie das letztes Jahr gelaufen ist, dann auch eben mit der, was hat er, eine Erkältung oder ein Virus drin, das will er einfach dieses Jahr gewinnen und dann mit viel Selbstvertrauen nach Paris. Und da, ich traue ihm schon Grand Slam-technisch einen erneuten Angriff zu. Letztendlich habe ich einfach das Gefühl, das ist halt diese pure Überzeugung, die ich gegenüber Sinner habe, dass Sinner der Mann sein könnte, der für alle dieses Jahr zu stark ist, auch für Alcaraz.
We shall see. Danke, Klaus. Danke, Paul. Vielleicht hören wir von Paul später noch, aber das war's jetzt mal mit dem Werder- und Tennisteil in der Big Show 742. Kurze Pause. So, Moment, ich stopp.
Guten Morgen, Matthias Eck zu mir. Ihr hört Sportradio 360.
Big Show 742, das letzte Segment des Jahres bei Sportradio 360, glauben wir zumindest sagen zu können und zu dürfen. Und das wird nochmal ganz groß. Paul ist tatsächlich dabei geblieben und neu dazugekommen sind die beiden Tennis-Experten, Kommentatoren und Moderatoren, die sich tatsächlich The Battle of the Sexes 2025 beruflich antun durften, mussten, das ist die große Frage. Ich freue mich zum einen, Niki Geuer begrüßen zu dürfen. Servus, Niki.
Jens, ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen. Grüß dich.
Wir saßen in Wimbledon, ich möchte sagen, Schulter an Schulter. Und ich möchte sagen, leider nicht am Center Court, sondern in einem Container nebenan. Also immer noch besser in einem Container. Und Damen-Doppel kommentieren, Frauen-Doppel zu kommentieren, aber am Center Court vielleicht im nächsten Jahr. Dennis Heinemann dagegen hat als Zweitwohnsitz Wimbledon Center Court angemeldet. Servus, Dennis.
Wobei wir auch im Container saßen, Schulter an Schulter, mehr oder weniger, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja. Das stimmt, ja, das stimmt. Ja. So. Das Thema heute aber, Paul, du hast die Runde zusammengestellt. Nochmal ein kurzer Rückblick auf das, was sich am Sonntag getan hat. Niki, fang bitte du an. Nick Kyrgios hat mit 6:3, 6:3 gewonnen. Hat es dich überrascht? Was hast du mitgenommen aus diesem Match, um mal so depper zu fragen?
Das hat mich nicht überrascht. Das ist chancenlos für Arina Sabalenka. Und Nick Kyrgios hat sehr verhalten gespielt, hat relativ passiv gespielt, hat Ballwechsel angeboten. Arina Sabalenka wurde also nicht vom Platz geschossen. Das habe ich aber auch während der Sendung gesagt. Also das macht keinen Sinn, so ein Event wochenlang zu promoten und das Ganze dann in 40 Minuten über die Bühne zu bringen. Denn Kyrgios hat mit Handbremse gespielt, hat Sabalenka mitspielen lassen, aber lief niemals Gefahr, irgendwie einen Satz verlieren zu können.
Dennis, jetzt ist Nick Kyrgios niemand, der im Moment mit der Weltspitze mitspielen kann. Schon gar nicht Best of Five, wenn er denn die Australian Open spielen sollte. Was hat dieses Duell überhaupt gezeigt, wenn überhaupt, irgendwas?
Also ich hatte so ein kleines Fragezeichen im Kopf, weil ich nicht genau wusste, diese 9% kleineres Feld, wie wirkt sich das wirklich aus? Und ich war dann, also das war für mich so die Unbekannte in diesem Spiel und ich war dann vielleicht sogar ein bisschen erstaunt, dass das kaum einen Einfluss eigentlich hatte auf das Spiel. Also wenn da zwei gegeneinander spielen, die in einem ähnlichen Alter sind, jetzt lassen wir mal die Fitness so sein, wie sie ist bei Kyrgios und vielleicht zwickt es auch irgendwo oder der ist nicht ganz da, aber die sind in einem ähnlichen Alter. Das war ja früher bei diesem legendären Spiel damals 1973 ja komplett anders. Einmal Ende 20, einmal über 50 damals. Und wenn die aber in einem ähnlichen Alter sind und der Mann sich normal bewegen kann, sage ich mal, dann sind da physiologisch immer noch so viele Vorteile. Das habe ich dann auch noch mal einfach so gesehen, dass da einfach dann wenig zu machen ist. Es geht schon mit dem Aufschlag natürlich los. Der kann auch in das kleinere Feld einen Kick nach außen servieren, der sich echt gewaschen hat. Und da kann dann Arina Sabalenka gar nicht so viel mit anfangen. Und ich fand es aber auf jeden Fall stark zu sehen, dass Kyrgios wirklich gar nicht nervös gewesen ist. Da habe ich auch so gedacht, na ja, das wurde so groß gemacht und vielleicht denkt er auch mal drüber nach, was passiert, wenn ich das doch verlieren sollte. Aber irgendwie hat das, glaube ich, nicht eine große Rolle gespielt in seinem Kopf. Deswegen hat das ziemlich solide runtergespielt.
Niki, wir haben vor Beginn unserer Aufnahme schon ein bisschen gesprochen. Du bist, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht ganz damit einverstanden, was danach jetzt aus diesem Match gemacht wurde.
Genau, im Vorfeld, der Fehler, der vielleicht im Vorfeld begangen worden ist, ist das wirklich so darzustellen aus sämtlichen Ecken, dass Sabalenka eine Chance hat, dass es eine offene Partie wäre. Und das war es einfach nicht. Generell so ein Exhibition-Match zu machen, um die 2026-Saison einzuläuten, zur Unterhaltung der Zuschauer, finde ich völlig in Ordnung. Ich glaube, das Problem war, dass es vorher als ein Equal-Match dargestellt wurde und das kann es einfach nicht sein. Und im Nachgang wurde natürlich doll geschimpft. Sabalenka, die Eins der Welt, verliert gegen einen unfitten Ex-Profi, ja. Sowas habe ich gehört. Und ich habe auch gelesen, dass es nur Verlierer gab jetzt bei diesem Match. Und ich würde es gar nicht so dramatisch sehen. Man hätte es halt im Vorfeld etwas anders darstellen müssen in meinen Augen, denn es war kein offenes Match. Das wird es auch niemals sein. Wenn mich jemand fragt, ich hab viel mit Männern trainiert. Jemand, der in der Herrenregionalliga an 1 oder 2 spielt, der gewinnt gegen Arina Sabalenka. Also jetzt in der deutschen Liga, die jetzt relativ stark auch ist, muss man dazu sagen. Und dann jemand, der aber Top 20 stand und immer noch servieren kann, wie ein Top 50-Spieler mindestens. Da ist einfach keine Chance da für eine Frau. Und man hat sich halt deswegen keinen großen Gefallen getan, das im Vorfeld so zu kommunizieren und im Nachgang das so auszuschlachten. Finde ich auch schade, denn es war ein cooles Event. Man hat den Tennissport promotet und genau als das sollte man es auch sehen, in meinen Augen, dass es eine PR-Aktion war. Eine Werbung für das neue Jahr, für das neue Tennisjahr, was ja jetzt eingeläutet wird. Und ich persönlich, das habe ich auch zu Dennis während der Sendung gesagt, fand es ganz cool, Nick Kyrgios mal wieder auf dem Platz zu sehen, denn das ist immer unterhaltsam.
Paul, du darfst deine letzten 2 Cent dazugeben, wenn du dich entmutest. Ich hatte nur grundsätzlich ein Problem mit diesem Matchup. es hat schon lange keine Spielerin mehr gegeben, der ich so wenig gerne zuschaue wie Aryna Sabalenka, weil mich alles an ihr aufregt, ihre Persönlichkeit, ihr Spiel, damit kann ich nichts anfangen. Und wenn es irgendjemand gibt, bei dem ich es noch schlimmer finde, dann ist Nick Kyrgios. Also für mich war das ein absolutes Traumduell, aber das bin nur ich, Paul.
Das finde ich schon ein bisschen hart. Also, nee, also Sabalenka, klar, polarisiert die und klar hat die auch die hat wirklich krasse Allüren auch schon gehabt. Also, und auch Shit bekommen, muss man jetzt wirklich nochmal sagen, nach dem French Open Finale in diesem Jahr gegen Coco Gauff. Nicht gut verhalten, danach keine gute Verliererin. Aber ich finde sie eigentlich nach wie vor, und da bin ich mir sicher, sieht Dennis und es sieht Niki auch ähnlich. Ich finde sie nach wie vor total spannend und halt auch, also was die für eine Star Power mitbringt, was die für ein Ego mitbringt, also dieses Selbstvertrauen, ich finde es immer wieder beeindruckend, mit was für ein Selbstverständnis die reingeht. Ich habe bei der immer das Gefühl, wenn die gegen ihre Gegnerinnen spielt, die sie nicht auf Augenhöhe sieht, die frisst sie einfach auf, ja. Und Kyrgios und Selbstvertrauen und das, was Niki gesagt hat, den mal wieder auf dem Platz zu sehen, da hat man jetzt auch einfach wieder gespürt, was den Tennissport manchmal fehlt. So als zusätzliche Zutat, Kyrgios ist, der hat so viel und ich habe große Zweifel, dass er nochmal dahin kommt, wo er war, dass er nochmal in einem Grand Slam Finale stehen kann. Wimbledon, ja, ich glaube, das wird nicht mehr. Das kannst du abschließen, wahrscheinlich auch die Fitness, und der hatte auch dann wahrscheinlich jetzt zu großes Verletzungspech, aber ja, ich hoffe, es geht ein bisschen was zumindest noch in seiner Karriere. Und ansonsten dürfen wir ja auch nicht vergessen, der ist ein Grand-Slam-Sieger im Doppel mit Thanasi Kokkinakis. Also da könnte ich mir schon vorstellen, und warum denn auch nicht mixt, so wie er spielt. Vielleicht konzentriert er sich darauf, weil er ein Showmaker ist. Und ja, zu diesem, ich finde, zu Battle of the Sexes haben wir alles gesagt. Ich finde schon spannend, ist es trotzdem immer wieder drüber zu reden. Und Niki hat es perfekt eingeordnet, diese Unterschiede. Aber dem Sport tut es eigentlich, glaube ich, gut. Und ich finde, es braucht vielleicht sogar noch mehr solche Show-Events. Also ich liebe zum Beispiel die Geschichte. Niki habe ich darüber gesprochen, über Carsten Brasch und die Williams-Sister, ja, zum Beispiel. Ja, okay. Das sind aber so Geschichten, die machen den Tennissport so spannend, so interessant. Wie sowas dann auch entsteht, dass sie damals als Teenagerinnen gesagt haben, weißt du was, wir zeigen es denen jetzt mal und jetzt schnappen wir uns den Carsten Brasch, der sieht aus wie so ein Tourist. Also das ist doch herrlich. Und ja, Mixed-Doppel, glaube ich, sollte noch mehr promotet werden. Das gehört ja dann irgendwie auch so dazu. Also weil, und jetzt haben wir den United Cup vor der Brust. Männer und Frauen zusammen im Team, also dieses Team-Up, das ist auch einfach eine coole Nummer, wenn dann noch die Star-Power dazukommt, wie bei den US Open. Das hat Potenzial. Genau. Weiß ich schon, ja.
Ja, das ja. Gut, da habe ich natürlich jetzt, ich habe am Montag schon mit Andreas de Röhe darüber gesprochen, dass er, wenn das so ein Erfolg war, dann müsste man Dennis ja auch überlegen, als Australian Open, als Roland Garros und auch als Wimbledon, das vielleicht unter Anführungszeichen nachzumachen, aber das passt halt mit dem Kalender nicht, ja, genau, weil dann sagt ja Hamburg, habt ihr einen Vogel? Ja, wir haben hier einen 500er in der Woche vor Roland Garros. Das funktioniert nicht. Ich habe das genossen in New York. Das war spannend, aber es war halt nur spannend, weil eben auch Alexander Zverev zum Beispiel dabei war und Carlos Alcaraz. Also schwierig, das
nachzumachen. Ja, es wirkt aber natürlich auch trotzdem ein bisschen reingepresst dann, ne? Also es hat da geklappt, aber das war ja dann unmittelbar nach, was war das, Cincinnati, glaube ich, da, ne? Ja, genau. Wo man auch so, also da habe ich jetzt, dass das jetzt einfach jedes Grand-Slam-Turnier einfach übernehmen kann und sagt, wir machen das jetzt mal so, das ist, glaube ich, ein bisschen viel. Jetzt haben sie einmal angefangen damit in New York, okay, das kann vielleicht auch fortgesetzt werden, aber dass sich das jetzt automatisch vor jedes Grand-Slam davor schiebt, so ein Mixed-Wettbewerb, sehe ich auch noch nicht so richtig. Dafür muss irgendwo ein bisschen Luft gemacht werden, aber das ist ja das Thema, was immer wieder diskutiert wird, dass das alles sehr vollgestopft ist. Also wenn, dann würde ich sagen, eher so ein bisschen nach und nach, aber das Potenzial dafür ist, glaube ich, schon da. Also wir haben es dann doch irgendwie alle ganz gespannt verfolgt, würde ich sagen.
So, jetzt wir eröffnen also die Saison. Wir haben die Saison jetzt meinetwegen eröffnet mit diesem Battle of the Sexes United Cup. Es geht mit kleineren Turnieren los. Novak Djokovic wird erstaunlicherweise ein Vorbereitungsturnier spielen in Adelaide. Und Paul hat mir jetzt als Auftrag mitgegeben, dass wir jeder eine Bold Prediction für das Jahr 2026 abgeben. Damit ihr ein bisschen überlegen könnt, sag ich schnell meine, die ich Paul, glaube ich, auch schon mal unter den Teppich gekehrt habe. Ich glaube tatsächlich, ich hoffe es nicht, weil ich kein Fan bin. Mittlerweile, ich respektiere alles, was er gemacht hat. Aber seit dem Wimbledon-Finale 2019 bin ich ohnehin ein gebrochener Mann. Ich glaube tatsächlich, dass Novak Djokovic im kommenden Jahr ein Grand-Slam-Turnier gewinnen wird. Und wenn ich tippen müsste, würde ich sagen Wimbledon. Das ist meine bold prediction. Paolo Pantera, du als Nächster.
Sehr bold, ja, super bold. Ja, und dann wäre er 39, wenn er es dann so schafft. Also das wäre eine ganz krasse Nummer. Jens, ich sag, also da gehe ich nicht mit. Ich habe ja schon rausgehauen, Sinner holt alle vier Slams. Ist irgendwie mein Gefühl, dass er sich in dieser Rivalität mit Alcaraz absetzt. Vielleicht liegt es dann an Ferrero. Es ist einfach nur so meine Guts, mein Gefühl, weil, dürfen wir nicht vergessen, Sinner war schon ganz nah dran, 3 zu gewinnen letztes Jahr, in einem wirklich komplizierten Jahr eigentlich für ihn. Ich glaube, da passiert nochmal was. Ich traue Sinner zu, er gewinnt alle 4. Und bei den Damen sage ich, also wir können ja einmal ATP und WTA machen. Bei den Damen sage ich, Coco Gauff wird die 1. Coco Gauff schafft es an die Spitze und vielleicht noch zu den Top 10. Lerner Tien und Fonseca am Ende des Jahres in Turin. Sehr bold.
Den vielen Blödsinn, den du redest, muss ich bald mitschreiben. Da wird nichts davon wird stattfinden. Lerner Tien hat nicht das Spiel, um nach Turin zu kommen. Niki, bitte fang ihn wieder ein. Hol das große Lasso heraus und fang den Paul an.
Du, den Paul kann man nicht einfangen. Den muss man auch so ein bisschen ziehen lassen, mal mit seinen Predictions. Ja. Ich würde mal mit der WTA starten. Da gibt es natürlich ein paar Kandidatinnen, die schon mal ganz oben waren, immer mal wieder verletzt. Also ich fand es stark, wie Rybakina das letzte Jahr abgeschlossen hat. Dann ist immer bei ihr, what if, also wenn sie gesund ist, wenn ihr Umfeld wieder intakt ist, Sprichwort Coach Vukov, dann kann sie eigentlich jedes Turnier gewinnen. Dann gibt es Spielerinnen wie Badosa, wie Muchova. Ne, wenn die fit sind, dann sind die auch wieder oben. Aber meine Bold Prediction wäre mein Youngster, das wäre Iva Jovic. Hat mir unglaublich gut gefallen in diesem Jahr. Die könnte gut nach oben schießen auf der Seite der WTA. Viktoria Mbokova war auch stark natürlich. Konnte es nicht ganz halten, das Niveau nach der großen Sensation, dem Sieg beim Tausender-Turnier. Die ATP... Da gibt es einige Kandidaten, von denen ich schon länger spreche, die mir gut gefallen. Klar, Fonseca muss man immer nennen, aber ich bin großer Fan von Jiří Lehečka, von dem Tschechen. Da könnte ich mir vorstellen, wenn der gesund bleibt, dass der auch nochmal einen Sprung nach vorne macht. Würde es dabei lassen. Lehečka, Fonseca, das ist natürlich kein Geheimtipp. Beide schon gut gespielt in diesem Jahr, aber das wären so die Namen, die ich nennen würde.
Muss man erst mal schauen. Fonseca hat ja auch einen großen Hänger eigentlich gehabt zwischen Buenos Aires. Ich meine, er hat immer zwischendurch mal wieder gut gespielt. Und in Basel dann durch die Umstände, da ist schon viel auch in seine Richtung gelaufen. Und trotzdem, er hat es gewonnen. Ja. Dennis, was siehst du? Dennis, was siehst du in deiner Glaskugel?
Obwohl ich, glaube ich, in unserem Podcast was anderes gesagt habe, sage ich mal bei den Männern, dass ein Grand-Slam-Turnier nicht von Sinner oder Alcaraz gewonnen wird, weil sich vielleicht über das Jahr verteilt auch mal irgendjemand mal verletzen kann. Dann haben wir nur noch einen der beiden und dann braucht's in diesen 2 Wochen Slam vielleicht einen schlechten Tag. Und dann ist vielleicht diese eine Möglichkeit mal da. Aber ich glaube, dass das nur passiert, wenn sich einer von beiden verletzt bzw. nicht dabei sein kann. Dann, glaube ich, kann der Titel an eine andere Person gehen. Ansonsten wird das, glaube ich, relativ schwierig. Und ich habe jetzt
auch dann, den hast du dann am ehesten auf dem Schirm?
Boah.
Auch Djokovic, also das mit, wie Jens? Oder?
Nee, das mit Djokovic kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Das glaube ich irgendwie nicht. Dann sage ich, ist... Das ist echt nicht so einfach. Dann sage ich, ach komm.
Es gibt
komm.
Ja so eine Nummer 3 der Welt, Deutschland.
Dennis sagt, ach komm, dann weiß ich schon, Paul, dass du heute über den ganzen Abend strahlen wirst, weil jetzt dein Lieblingsspieler kommt.
Nee, ich tue mich trotzdem schwer.
Ja.
genau.
Ich tue mich schwer, Alexander Zverev zu sagen, ich finde es nicht so, also dieser letzte Step, das ist ja genau das, was bislang nicht funktioniert hat. Und dann, selbst wenn da vielleicht mal nicht Alcaraz oder Sinner im Finale stehen sollte, dann steht da vielleicht ein anderer und es wird trotzdem einfach ein sehr großes, schwieriges Match und dann haut es vielleicht trotzdem nicht hin. Irgendwie traue ich mich nicht so ganz mit ihm zu gehen, obwohl man es vielleicht eigentlich auch mehr machen sollte. Ich gehe mal, mit Taylor Fritz.
Okay.
Taylor gut. Fritz?
Ja? Ja, ist gut. Dann lasst uns ganz schnell noch zum Abschluss tatsächlich alle vier Grand Slam Turniere durchtippen. ATP und WTA. Ich fange an wieder. Cool. Australien Sinner, Paris Alcaraz, Wimbledon Djokovic, New York Alcaraz und bei den Frauen sage ich Australien Anisimova, Paris Świątek, Wimbledon Rybakina, US Open Sabalenka. Paul.
Das geht schnell.
Ja. Das geht. Ja.
Ich habe alles wieder vergessen.
Ich habe mir Gedanken gemacht. Ja.
Ja, sehr. Das war echt schnell. Also gut, bei mir geht es auch schnell bei den Männern, weil ich muss ja jetzt das durchziehen.
Musst du ja mal Sinner sagen, ja?
Sinner. Bei den Herren und bei den Damen. Dadurch, ich habe ja Coco Gauff auf die Eins gesetzt. Die legt auch gleich gut los, gewinnt die Australian Open, hat dann schon 3 Slams in der Tasche, 3 unterschiedliche. French Open, bisschen langweilig. Iga Świątek, mein Gefühl. Ja, beste Sandplatzspielerin. Dann Wimbledon, Anisimova, sage ich. Und US Open, nochmal Coco Gauff.
Okay. Mhm. Niki, konntest du dich schon sammeln auf diesen Schock hin?
Sabalenka, kein Slam. Oh, ja.
Die aus der kalten Hose jetzt die Namen nicht hier hinwerfe. Aber so, also Australien, Sinner, Paris, Alcaraz, Wimbledon, Alcaraz, US Open, Sinner. WTA, Australien, Rybakina, Paris, Świątek, Wimbledon. Boah, Leute. Wimbledon nehmen wir, ich sag mal, auf Rasen, weil Sabalenka sich nicht auf Rasen. Ne? Sabalenka, US Open, Wimbledon. Goff auch nicht. Tade Maria oder Laura Siegemund, genau, du sagst es. Ja, weißt du was? Ja. Dann nehme ich in Wimbledon Coco Gauff. Nee, Coco Gauff und Sabalenka nehme ich nicht. Sehe ich auf Rasen nicht. Anisimova. So, machen wir es, Paul. Danke.
Okay, ist notiert. Dennis, dir gebührt der Siegertipp hinten raus.
Ich hatte übrigens meine Prediction für die WTA gar nicht gesagt. Jetzt ist der Name Anisimova ein paar Mal gefallen. Ich wollte sagen, dass sie ihr starkes Jahr vielleicht nicht nochmal wiederholen kann, weil es vielleicht ein bisschen drüber gewesen ist. Vielleicht, das wäre jetzt so meine Prediction gewesen. Aber um die ganzen durchzugehen, ich sage Australian Open Sinner, ich sage Roland Garros Sinner, ich sage Wimbledon Sinner, ich sage US Open Fritz.
Okay, gut. Pressure was building.
Ja.
Jahres-Grand Slam. Und bei den Frauen bitte?
Bei den Frauen sage ich Australian Open Sabalenka. Roland Garros sage ich Świątek. Wimbledon sage ich auch Świątek. Hat mich sehr beeindruckt. Und US Open sage ich... Ich glaube, ich muss noch einmal mit meiner Madison Keys gehen. Damit ist Sabalenka aber auch nicht mit dabei.
Maddie, ich bin immer dabei. Auf den Maddie-Train springe ich immer auf.
Der kann jederzeit anrollen, das wissen wir.
Ja, ja. Das ist herrlich. Dann war es das für Sportradar dran. Das war es im alten Jahr. Ja, Aufnahme im alten Jahr, Ausstrahlung im neuen Jahr. Danke, Dennis. Danke, Niki, dass ihr so spontan dabei wart. Danke, Paul, jede Woche quasi dabei. Danke an alle anderen, die in diesem Jahr, im kommenden Jahr, im Jahr 2020. Immer eine Freude. Eine Freude und wir hören uns bald. Moment.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!